3, 2, 1, ポケットサムライアイアイアイバンザイ。 Neue Folgen, neue Themen, es ist wieder soweit. Eure Zensis Gaba und Flow mit zu viel Zeit. Hatten nur schlechte Streams, kein Crunchyroll. Ihr seid gerade neu, fragt euch, was ihr schauen sollt. Haben uns für euch alles gegeben, vergessen und nochmal angesehen. Schauen japanisch, aber auch auf Deutsch. Trinkt mit uns einen Sake auf euch. Schauen japanisch, aber auch auf Deutsch. Trinkt mit uns einen Sake auf euch.
Willkommen zu Boketto, dem Anime-Podcast. Heute auch wieder mit Flo.
Jo.
Diese Begrüßung werdet ihr ungefähr zweimal hören, weil das jetzt ein Nachtrag ist zur letzten Folge, den wir dazwischen aufnehmen. Und zwar war die letzte Folge, ging es ja darum, dass wir die Kontaku besucht haben. Und wir haben da zwei Infos bekommen, die wir würdig empfanden, im Nachhinein noch mit euch zu teilen.
Genau, ja, wir haben da Feedback bekommen zu der Folge. Und da haben wir jetzt neue Insights, die wollen wir natürlich mit euch teilen. Ja.
Erstmal den Insight, den wir vom Kontaku-Team selbst bekommen haben. Wir haben uns ja gewundert, dass es da Bier gab. Das war der externe Biergarten, der direkt neben dem Gelände ist. Das heißt, es war ein glücklicher Zufall für Bierfreunde, aber die Amo hat sich nicht selbst widersprochen mit dem Alkoholausschank. Dadurch, dass sie uns das selber auch gesagt haben, hatten wir das Gefühl, die freuen sich vielleicht auch, wenn wir es auch nochmal erwähnen und richtigstellen. Ja, und das andere ist noch ein bisschen witziger.
Ja, die Story mit dem Schloss, ja. Mit den zwei Schlössern.
Ja, wir hatten ja erzählt, dass unser Kumpel Robin das Problem hatte, dass sein Fahrradschloss angeschlossen wurde mit einem zusätzlichen Fahrradschloss, was ihm nicht gehört hat. Und wir dachten, das war einfach ein Trollmove von irgendwem. War es auch. Wir haben nur von Robin im Nachhinein erfahren, es war vom Kontaku-Team selbst, denn er hat im absoluten Halteverbot sein Fahrrad angeschlossen. Auch im Nachhinein, wo ich drüber nachdenke.
Es war schon auch eine strange Stelle so ein bisschen.
Ja, es war so
ein Geländer, hing auch in der Luft so ein bisschen.
Ja, auch in so einer Zufahrt auch. Und die wollten ihn nicht quasi abschleppen oder so, sondern als er wurde immer weitergeleitet, bis er zu demjenigen kam mit dem Fahrradschloss, wo er sich halt die gerechtfertigte Moralpredigt angehört hat, dass er keine Zufahrten voll parken soll.
Hat also keinen Strafzettel, sondern nur einen Denkzettel bekommen.
Ja, ist ja auch eine sehr empathische Art und Weise, nicht direkt das Ordnungsamt zu verständigen oder sowas. Aber wir mussten sehr lachen. Ja. Das war die klassische Täter-Opfer. Also erst dachten wir, er ist das Opfer, aber jetzt haben wir ja verstanden, er ist der Täter.
So ist es manchmal.
So, das wollten wir nur noch mal zur Kontaku anmerken. Und jetzt habt viel Spaß, jetzt müsste die Folge Science Fiction kommen.
Also, viel Spaß mit der regulären Folge.
Willkommen zu Boketto, dem Anime-Podcast. Und auch diese Woche, wie immer, bin ich Gabasama und bin hier mit eurem Floridono.
Genau, und heute geht es um ein Thema, das mir schon länger am Herzen liegt, weil Gaba hat immer eine riesen Wissenslücke. Und jetzt hat er die mal in 2 Wochen sich geuploadet. Und zwar geht es heute darum, Science Fiction, wie kann man seinen Körper mal augmentieren? Und da haben wir natürlich sofort an Ghost in the Shell gedacht. Und haben aber noch 2 andere kleinere Serien, die wir am Anfang besprechen und danach dann ausführlich über Ghost in the Shell reden werden.
Ja, auf jeden Fall. Erstmal ist es erstmal schön, überhaupt so eine Bildungslücke erstmal zu schließen. Ich glaube, das kennt jeder, dass man so ein Anime hat, wo man weiß, man wird ihn feiern oder er ist extrem beliebt im Internet, egal auf welche Anime-Seite man geht, er verfolgt einen quasi. Aber man hat halt einfach nie geguckt. Und da ist es mal interessant, vor allem wenn man, wie wir, schon sehr, sehr lange Anime verfolgt und ich seit fast 20 Jahren, sind schon wahrscheinlich 20 Jahre, Ghost in the Shell immer wieder lese, die Bildungslücke mal aufzuholen. Aber wir fangen erstmal heute mit 2 kleineren an. Da werden wir uns vielleicht auch ein bisschen kürzer fassen als sonst, einfach damit wir am Ende ein bisschen mehr Platz haben für ein ganzes Franchise, was wir ein bisschen besprechen wollen. Darum fangen wir erstmal an. Als erstes haben wir uns Last Hero in Yashiki angeguckt. Das ist ein Anime, der 2017 rauskam, 11 Folgen hat, bei Crunchyroll und bei Prime läuft. Willst du vielleicht den kurz zusammenfassen, die Grundstory?
Ja, gerne. Und zwar geht es darum, es ist am Anfang ein älterer Herr, hat schon graue Haare. Der wird eines Tages im Park von Aliens entführt oder zumindest kurzzeitig besucht und erhält dadurch einen Roboterkörper. Das heißt, sein ganzer Körper ist jetzt komplett augmentiert. Er hat Waffen, er hat Fluggerät, alles Mögliche, was er noch rausfinden muss. Und er struggelt jetzt so ein bisschen damit, wie nutzt er diese Power und ist er überhaupt noch ein Mensch? Und gleichzeitig...
Ich würde vielleicht eine Sache noch einwerfen. Mhm. Bevor das passiert, wird erstmal in der ersten Folge ein bisschen dargestellt, dass sein Leben halt echt scheiße ist. Also er wird gemobbt, seine Familie hasst ihn. Dann geht er zum Arzt, hat noch Krebs, der sagt, er wird nichts mehr bei dir. Also bevor er diesen Cyborg-Körper kommt, wird erstmal so eine Stimmung aufgebaut, wo man denkt, scheiße. Ich bin auch ehrlich, ich habe den Anime vor Ewigkeiten schon mal gucken wollen, habe aber bei der ersten Folge irgendwann, als er auch noch Krebs diagnostiziert bekommen hat, dachte ich, nee, das war mir so ein Downer. Muss man mal dazu sagen. Und dann kriegt er einen Cyborg-Körper. Finde ich nur wichtig, damit man erstmal weiß, in was für einer Grundsituation er ist.
Nein, das setzt auch eigentlich schon den Ton von der ganzen Serie. Die ist auf jeden Fall bedrückend und sehr brutal und explizit auch. Und da kommen wir eigentlich auch schon zum zweiten Hauptcharakter, würde ich sagen.
Ja.
Und zwar ist das ein jüngerer Schüler. Dem ist das Gleiche passiert. Er hat auch diesen Körper, aber er setzt ihn halt deutlich anders ein. Und zwar eher destruktiv.
Ja, auf jeden Fall. Das ist halt ein... Eigentlich ist er der Antagonist, würde ich sagen. Es ist dann so ein... Man sieht beide, wie sie ihre Kräfte lernen, nutzen und was sie damit machen und wie es auch ihren Charakter teilweise verändert. Und der Anime heißt ja nicht auch umsonst Inuyashiki Last Hero. Er nutzt seine Kräfte halt fürs Gute. Das wird am Anfang direkt gezeigt. Dann wird da irgend so ein Obdachloser von so ein paar Bullies zusammengeschlagen. Er geht hin und rettet ihn. Und das muss ich sagen, das macht dieser Anime, finde ich, so unfassbar gut, wie der diese Anime Arschlöcher darstellt. Das ist teilweise sehr realistisch und sehr gut und man wird selber, man kriegt diese unangenehme Stimmung in einem, dass man sich denkt, du scheiß Wichser.
Ja, so, genau.
Wenn einem das manchmal selber zu weit geht, was mit einem fiktionalen Charakter gemacht wird. Ja, das finde ich auf jeden Fall sehr gut. Ja, er hat halt auch, was sollte man vielleicht sagen, der Hauptcharakter hat auch Familie. Er hat, glaube ich, wenn ich mich rechne, eine Tochter und einen Sohn.
Genau, und eine Frau. Und
eine Frau.
Die leben zusammen in einem Haushalt.
Wobei die Tochter später auch ein bisschen Rolle spielt, die restliche Familie eher weniger. Da geht es auch schon gut mit los, dass er einen Hund mitnimmt, der in der Kiste hingestellt wurde, weil den keiner haben will. Und alle schimpfen auf den Hund,
dieser scheiß Hund. Es ist wirklich so, dieser Anime. Also es ist immer so, der kriegt einfach die Breitseite noch mal rein.
Ich meine, bei welcher Familie auf der Welt, wenn du einen süßen Hund mit nach Hause
bringst? Ja, so ein süßer Shiba Inu-Hund.
Ja, so ein richtiger Hashiko, kommen denn die Kinder an und sagen, der stinkt und der ist dreckig und der ist laut und ich hasse Hunde.
Ja, und gleichzeitig hängen sie so an ihrem Smartphone und tippen die ganze Zeit, du bist desinteressiert.
Ey, das ist schon ein bisschen übersterilisiert, aber man versteht dadurch auch, in was für einer Situation er ist. Und auch als er Krebs hat, gibt es so diese in Folge 1, das kann man, also will er es erzählen und ruft seine Familie an und alle schimpfen nur aus, dass sie überhaupt anruft und auf den Sack geht.
Hm.
Ja, und jetzt kann man ein bisschen reingehen, wie die beiden, ich wollte auf die beiden Charaktere so ein bisschen eingehen. Erstmal vielleicht auf den Hauptcharakter noch, wobei wir gerade dabei sind. Der lernt halt seine Kräfte langsam kennen, dass er merkt, ich bin ein bisschen stärker als andere oder ich kann auch Leute heilen. Das spielt auch noch eine Rolle, dass er rumgeht und Leute heilt, wie so ein Wunderheiler.
Ja. Und man muss aber auch dazu sagen, er ist halt alt und deshalb auch ein bisschen clumsy. Das heißt, er ist jetzt nicht der fitteste oder so Action- Rambo ist auf jeden Fall nicht, sondern er hadert eher mit den Kräften auf dem Weg, sie halt besser kontrollieren zu können.
Ja, und am Anfang hat er auch noch Angst selber ein bisschen davor, was er jetzt...
Genau, also wenn er sich im Spiegel sieht, fragt er sich halt, was bin ich überhaupt noch ein Mensch und so weiter und so fort und sucht dann eher die Bestätigung in dem, was er tut.
Ja, so, das ist erstmal so, haben wir erstmal den ersten Charakter, das finde ich erstmal, da will ich auch noch ein bisschen was erzählen, aber er ist erstmal ganz gut für den Ton. Der zweite Charakter ist ganz interessant, weil er so ein bisschen Meta ist. Und vielleicht auch ein bisschen wie man selber. Weil er ist riesen Anime-Fan. Da gibt es auch ganz coole Meta-Gespräche noch in dem Anime. Zum Beispiel fragt er ein Mädchen mal, guckst du One Piece? Und sie sagt so, ja, guck ich. Und er ganz aufgeregt, was ist dein Lieblingscharakter? Und so eine Gespräche sind ganz gut. Oder die diskutieren, er diskutiert mit seinem Kumpel über Gans, den Anime.
Ja, ist ja auch kein Geheimnis. Das eine Zimmer ist auch komplett zugepflastert mit Gunspostern. Also ja, das ist Feder am Werk.
Das ist auf jeden Fall die Inspiration, glaube ich.
Merkt man auch, finde ich, vom Grundton, weil Guns war damals, habe ich auch mal angefangen, aber irgendwann nicht weiterverfolgt. Und das erstmal auch vom Zeichenstil und halt von der Stimmung ist das schon sehr ähnlich, finde ich.
Und ich muss sagen, der Anfang fand ich den Bösewicht, kann man schon mal sagen, direkt was Gutes und was Negatives später. Am Anfang fand ich den 10 von 10. Als er von Familienhaus zu Familienhaus gegangen ist und die alle getötet hat mit seinen neuen Kräften. Und da gibt es so eine Szene, die ist so unangenehm, wie er so eine ganze Familie da fertig macht. Und wie die Eltern und wie da alle interagieren. Das ist schon ganz schön krass. Das hat schon Ton gesetzt. Da sag ich, oh, krasser Antagonist. Das ist richtig unangenehm. Der ist richtig wie ein mieser Thriller, den man guckt. Eigentlich so ein, weiß nicht, ist jetzt so egal. Aber ich habe Funny Games hatte ich im Kopf, aber wir reden hier über Anime.
Aber ja, also dieses Setting aufbauen, das kann die Serie auf jeden Fall sehr gut. Das ist schon echt unangenehm. Und das will die auch sein, in dem Fall.
Ja, und das finde ich auch gut und ist zu einem gewissen Punkt. Ich möchte gerne so einen Punkt nennen, wo die Serie für mich so ein bisschen kippt, und zwar bei beiden Charakteren. Und zwar, solange sie alleine unterwegs sind und so bis dahin finde ich die Serie wirklich super. Zum Beispiel der Antagonist ist halt Anime-Fan. Das heißt, er denkt ganz anders über seine Superkräfte nach als ein alter Mann, der damit überfordert ist. Er weiß sofort, okay, ich probiere das aus, ich probiere das aus, ich probiere das aus. Okay, ich habe die Fähigkeit, dann könnte ich vielleicht das noch nutzen. Der geht da irgendwie systematisch ran, wie jemand, der anfängt, ein Videospiel zu spielen und erstmal alle Knöpfe ausprobiert, sage ich mal. Und so dadurch wird er extrem schnell zu einer großen Bedrohung auch in der Serie für die Allgemeinheit. Während der Alte so nach und nach so aus der Hoffnungslosigkeit heraus immer mal eine neue Fähigkeit freischaltet am Anfang. Ja, und dann geht's halt in, während der Antagonist so seine Mörderstreak so ein bisschen aufbaut, das ist jetzt, finde ich, nicht zu viel gesagt, das geht, glaube ich, Folge 1 oder 2 los, und der Hauptcharakter, der das Gute lernt, da kommt halt irgendwann, ich möchte gerne über die Yakuza-Folge reden. Kannst du dich an die Yakuza-Folge erinnern?
Ja, ist, glaube ich, 3 oder 4.
Ist relativ am Anfang, ich glaube, vielleicht sogar ein bisschen später, da muss man nicht genau drauf eingehen, was passiert, aber da machen die Yakuzas Trouble so in the Neighborhood und er tut alles, um zu helfen. Und wie diese Folge, was da passiert, also von Anfang bis Ende ist absoluter Peak. Ich war absolut geflasht, auch das Ende der Folge will ich jetzt nicht spoilern, weil es echt ein Magic Moment für mich war, wie er das ganze Problem denn angeht und vielleicht löst, das ist schon krass. Da stand ich richtig vorm Fernsehen und dachte mir, damn, was geht denn jetzt ab?
Das war, kann man ja sagen, das ist quasi eine Szene, wo er die Kräfte dann halt auch mal zeigt,
naja,
wie viel er einsetzen kann. Und da kriegt man halt auch ein Gefühl dafür, wie das funktioniert so ein bisschen. Ja. Das passiert auch ein bisschen über Umwege. Aber ja, das ist so.
Und wie man lernt,
zeigt den Stand, wo er gerade ist.
Auch ein bisschen seine Form von Gerechtigkeit lernt man dann kennen. Und dass er wirklich eigentlich ein sehr gerechter Mensch ist. Aber auch so ein bisschen asiatische Gerechtigkeit.
Ja, das ist schon, merkt man die Indoktrination.
Und da finde ich, da hatte die Serie ihren Peak für mich. Ab dem Moment, wo die beiden Charaktere quasi miteinander interagieren, weil natürlich der Held kriegt irgendwann mit, da ist jemand und killt Leute. Und das ist halt nicht so cool.
Genau, er macht dann einfach seinen Gehörsinn so stark, dass er immer die Notfälle hört und dadurch treffen die halt unweigerlich aufeinander.
Das stimmt. Und da ist halt das Problem. Jetzt kommen wir zu meinem größten Kritikpunkt an der Serie. Beide sind ja Cyborgs. Und irgendwann, es wird immer mehr zu so einem Ende gerade, so ein unübersichtliches Cyborg-Kämpfe.
Es wird auch sehr CGI-heavy, gerade in diesen Flugszenen.
Ja, gerade das, was vorher so was Thriller-mäßiges, dramamäßig Bedrückendes hatte, wird am Ende immer mehr zu so einem Transformers, dass nur noch irgendwelche Roboter durch die Luft fliegen und irgendwelche Laserstrahlen aufeinander schießen. Und das fand ich dann halt sehr schade, gerade weil ich so eine Erwartungshaltung hatte nach den ersten paar Folgen, dass ich dachte, das wird vielleicht so ein 10 von 10 Anime bei mir von der Stimmung und wie das insgesamt funktioniert. Und dann ist er ist zwar in die Luft geflogen, aber für mich sehr hart abgefallen. Da gibt es dann auch das Problem, dass der Antagonist, da möchte ich jetzt nicht drauf eingehen, wie, aber der bedroht dann auch die Gesamtgesellschaft auf eine Art und Weise, die völlig hanebüchen ist. Also das kannst du mir nicht erklären, wie diese Scheiße funktionieren soll. Also er benutzt quasi eine Waffe, sagen wir mal. Aber es macht gar keinen Sinn. Also wirklich gar keinen Sinn.
Ja, vor allem auch, also klar, das Ding ist so eine Alien-Technologie, okay. Aber man muss echt mit ein paar Sachen leben, dass die einfach so, er kann das halt.
Ja, aber, ja.
Also ich finde es auch nicht gut. Ich finde auch,
die sollen Fantasieworte erfinden, um das zu erklären. Das liegt an den Neurotransmittern. Nee, das Wort.
Vielleicht war das auch so eine versteckte Botschaft, weil du, ich will jetzt auch nicht sagen, aber die kommen ja aus bestimmten.
Ja, okay.
Weißt du?
Ich verstehe, was du meinst. Wir können mal
sagen, wenn man großzügig ist, könnte man das so ein bisschen da rein interpretieren, aber ich weiß nicht, ob man dem Gefallen tun will.
Ich auf jeden Fall nicht. Also, ich fand das ganz schön lazy. Also, da hätte ich mir was anderes ausgedacht als diese Art. Wie gesagt, ich will es nicht spoilern, weil wenn man es noch nicht weiß und noch gucken will, gerade, ich will es auch nicht empfehlen, weil der Anfang mega stark ist. Ich finde es nur am Ende nimmt es ab. Ich habe am Ende auch noch stehen, da hat der Antagonist auch noch so eine Love-Story so ein bisschen.
Die war auch ganz komisch.
Die war ganz komisch und die war auch überhaupt nicht nachvollziehbar. Und ich habe da, mein Herz war da kalt.
Und in mein Herz. Seit der zweiten Episode für den Antagonisten so.
Und allgemein, wenn der Antagonist eine Love-Story hat, ich habe so ein Bonnie- und Clyde-mäßiges Love-Ding in mir. Ich fühle das. Ich bin der Erste, der sagt, nice. Aber da habe ich wirklich nichts gefühlt. Was ich viel cooler fand vom Antagonisten, der hatte einen besten Freund, von dem er sich entfernt innerhalb der Serie, umso böser er wird. Da gibt es irgendwann relativ am Ende, wo er, ganz viele sind sehr sauer auf den Bösewicht, zu Recht. Da geht er nochmal hin und sie chillen so, wie Kumpels halt miteinander chillen. So.
Reden auch wieder über die Manga,
genau. Reden über Manga, Anime, so belangloses Zeug. Und das hat bei mir Gefühle so ausgelöst. So dieses aus, weiß nicht, man ist eigentlich verstritten oder hat nicht mehr miteinander zu tun, aber wenn man wieder miteinander chillt, ist es so wie früher. Und das war eine schöne Szene von ihm. Und ich glaube, statt dieser gewollten Love-Story, die nicht gekonnt ist, hätte ich lieber noch ein paar Szenen mit seinem besten Freund mehr gemacht.
Zumal der beste Freund auch gar nicht so ein Nebencharakter ist, der hat schon auch eine tragende Rolle in dem Ganzen, das muss man auch wissen.
Ja, aber irgendwann ist er eher denn so, hat er mehr mit dem Hauptcharakter
halt
zu tun.
Er ist halt relativ machtlos gegenüber den anderen beiden.
Ja. Und was ich auch, aber das ist, beiden haben ja oft Parallelen wie ihre Kräfte, beide haben in der zweiten Hälfte der Serie eine sinnlose Storyline. Der Antagonist halt mit seinem Love Interest und der Hauptcharakter mit seiner Tochter, die aus dem Nichts erzählt, ich will Mangas zeichnen. Wo ich mir dachte, okay.
Auch die allerletzte Szene auch, jetzt ohne zu viel zu verraten, aber das war halt auch wieder so ein, weiß nicht, so ein Augenzwinkern, was nicht wirklich gefruchtet hat.
Der ist vielleicht Meta, ich weiß nicht, ist es von der Mangaka? Das habe ich jetzt nicht recherchiert, bin ich ehrlich. Aber ich dachte mir, also das fühlt sich so ganz komisch gerade draufgeproppt an, als hätte jemand gesagt, hier die Tochter, mach mal noch ein paar Folgen über die Tochter. Also, weiß nicht. Insgesamt muss ich ja sagen, ich würde jetzt vielleicht auch schon mal das Fazit ziehen. Ich glaube, ich kann es empfehlen, dadurch, dass es so kurz ist. Und dadurch, dass der Anfang sehr besonders ist, diese Yakuza-Folge, von der wir geredet haben, die kann man wirklich mal gesehen haben. Danach kann man droppen, egal. Aber bis dahin sollte man auf jeden Fall gucken.
Ja, aber man muss auch sagen, wenn man nichts mit Gore oder so anfangen kann oder so Gewalt, dann lieber nicht.
Ja.
Aber das sollte man schon vorher wissen.
Ja, aber stimmt schon. Ich habe da andere Anime im Kopf, das ist mir da gar nicht
so
eingefallen.
Service Announcement.
Ich würde es auf jeden Fall, wenn man so ein bisschen Cyborg-Action, gerade wenn man das Ende verzeihen kann, wenn man so übertriebene Cyborgs, die mit Lasern durch die Luft fliegen, wenn man das gut findet, wenn Iron Man dein liebster Marvel-Charakter ist, dann kannst du das bedenkenlos, glaube ich, auch gucken. Denn
das kommt gut hin,
so schlimm. Wenn es Captain America ist, dann vielleicht nicht. Ist vielleicht ein finde ich ganz guter Vergleich. Okay, ich glaube, ich würde dann auch erstmal überleiten zum nächsten Anime. Und der ist Levius. Levius, müssen wir mal dazu sagen, erstmal vielleicht die Randdaten, das ist ein Netflix-Anime, der 12 Folgen hat und von 2019 hat. Bei Levius geht es darum, dass Leute Cyberprothesen, Arme haben, mit denen die sich boxen.
Genau. Und zwar herrscht ein Krieg um eine Ressource und diese Ressource kann man nutzen, um sein Blut mit Dampf zu augmentieren. Und mit diesem Dampf kann man dann wiederum diese Prothesenarme steuern. Und da es natürlich um jeden Rohstoff auch immer Krieg gibt, gibt es natürlich viele Leute, die Gliedmaßen fehlen. Das heißt, da ist ein großer Markt und daraus entwickelt sich dann so eine Boxsportart.
Wird auch erzählt, dass es von den Arbeitern entwickelt wurde.
Genau, und vom Setting kann man sagen, das kann man so, ich würde so sagen, Steampunk in einem britischen Setting, was so die Architektur angeht und die ganzen Designs und Mechanical-Sachen.
Bin ich auch ehrlich, als ich ihn geguckt habe, habe ich auch hinterfragt, wie sehr es zu unserem Thema passt, weil man kann ja schon mal sagen, irgendwann werden wir auch eine Box-Folge machen, da ist Megalobox. Wundert euch nicht, wenn das eigentlich der, warum haben wir Megalobox hier nicht drin und da? Wir dachten nicht, dass es nur die Arme sind und das sind nur Boxen. Wir dachten, es sind ein bisschen mehr Cyborg-Körper noch. Ja, was man vielleicht auch sagen kann, der Charakter ist auch nicht umsonst Levius, weil das Ganze hat so einen ganz leichten Römer-Touch auch. Die kämpfen auch in so einem Kolosseum.
Ja, und zwar glaube ich, dass das halt auch von diesem Netflix-Anime Cestus ist. Es gibt noch so einen Römer-Box, da kämpfen die halt im Kolosseum. Und ja, am Ende, ich glaube, die Farbgebung ist auch so eine kleine Hommage daran.
Ja, die haben ja auch so Römer-Namen. Der eine heißt noch Augustus oder so. Ja, das kann man erstmal, damit man sich das Setting erstmal vorstellen kann, ist sehr viel durcheinander gemixt. Was ich schon mal witzig fand, dass du gerade so den Kriegsplot erzählt hast und ich mir dachte, was ein Schwachsinn. Das möchte ich mal sagen. Also, die können sich nicht entscheiden, wollen sie jetzt ein Kriegsdrama sein, wollen sie ein Box-Anime sein, wollen sie über Cyborg-Teile funktionieren. Ich dachte mir irgendwann, Alter, als sie mit diesem Krieg angefangen haben und seine Backstory, eieiei.
Ging auf jeden Fall länger als gedacht, ja.
Ja, also seine Backstory ist, da kam böse Armee, hat sein Dorf niedergebrannt, so, und seine Mutter mit seinem Dorf und seinem rechten Arm, alles weggebrannt. Der Levius, das Einzige, was übrig geblieben ist, zusammen mit seinem linken Arm.
Ja, die Mutter lebt tatsächlich noch, die ist nur im Krankenhaus.
Ja, da geht's aber los. Also er schon mal, dass sie zu einem Cyberprothesen-Boxkampf antreten und er hat nur einen Arm Cyberprothese. Also da dachte ich mir schon, okay, Gewichtsklassen gibt's anscheinend auch nicht.
Nein, gibt's nicht.
Weil es gibt so einen Gegner, der ist gefühlt, der könnte ihm den Kopf abbeißen wie so einem Duplo.
Naja, und auch keine Geschlechtertrennung.
Wobei man sagen muss, das ist noch das, was ich am Anime am geilsten finde, und zwar die Gegner. Also zumindest die anfänglichen Gegner. Am Anfang ist da so einer, den kann man ja schon mal erzählen, der hat so einen Schnauzer, das ist mir eh immer sympathisch bei Anime-Charakteren, hat so eine Fliegerkappe und ist dafür bekannt, dass er übelst unfair im toten Winkel vom Schiri kämpft.
Genau, die Serie lebt halt davon, dass sie so Boxer- oder auch Sportfilm-Klischees aufgreift und das dann so ein bisschen halt umverwurstelt in die eigene Setting.
Zumindest am Anfang.
Ja. Ich sag mal, der Weg bis zum Endkampf ist das, was so wir gerade beschrieben haben. Und dann.
Ja, das ist dann halt.
Ja, das letzte Viertel so. Das ist dann halt nochmal ein bisschen anders.
Am Anfang sehr klassisch, weil auch wenn er den Gegner besiegt hat, kommt so ein Flashback.
Genau, und das hat mich auch bekommen. So, das war so.
Ja, warum sein Gegner eigentlich auch ein guter Typ ist. Das ist so, wie wenn Tanjiro in Demon Slayer so neben dem Kopf steht von so einem Dämon, der sich gerade auflöst und einen traurigen Flashback hat und er sagt: Ich verstehe dich. So ein bisschen dieser Vibe hatte der erste Kampf auf jeden Fall. Dann wird auch schon der zweite Kampf, man kann vielleicht noch ein bisschen was über die Charaktere erzählen. Er hat halt so einen super Analysten mit Brille, der seine Teile repariert, das ist der Ingenieur. Gut, ist nicht so innovativ. Dann hat er so einen Onkel, der wird immer dümmer dargestellt, umso mehr Folgen vergehen. Und dann gibt es noch eine andere, seine Sparringspartnerin, ich glaube, die hieß Natalia oder irgendein anderer aus der Schana. Ich bin mir nicht mehr 100% sicher. Aber da muss ich auch mal sagen, ihre einzige Aufgabe im Anime ist es, Levius zu schreien.
Ja, und den Onkel zu beleidigen.
Und wirklich zu schreien. Ich habe das gestern Abend noch oder gestern Nacht gucken wollen, damit wir heute darüber reden können, weil Levius mir noch gefehlt hat. Und mein Gott, musste ich oft leise machen, weil sie angefangen hat, rumzuschreien. Also das ist auf jeden Fall das, womit sie mir im Kopf geblieben ist. Und was man sagen muss, dann wird auch schon der zweite Gegner inszeniert. Ich glaube, der hieß nämlich Augustus oder so ähnlich. Und der
Hugo,
ist,
dachte ich. Hugo Augustus, glaube ich.
Ja. Und der ist halt auch richtig geil. Der ist das Original Jack aus Tekken.
Ja, das ist so ein richtiger Street Fighter Tekken Charakter, wo man erst den übelsten Muskel-Amerikaner hat und sich denkt, ah, okay, alles klar. Und dann machen sie wieder so ein Spiel mit dem Tropes.
Ja, und wer inszeniert wird, alles daran ist geil. Ich dachte, nice, nächster Gegner. Und dann kommt alles ein bisschen anders. So, jetzt müssen wir erzählen, ich glaube, vom Hauptplot. Weil man muss erstmal sagen, es gibt verschiedene Klassen in dem Anime. Sie kämpfen gerade Klasse 3 und es gibt drei Klassen und es geht um Levius Aufstieg, weil er will in Klasse 2 kommen.
Genau, klassisches Rangsystem.
Genau, auch so ein Rangsystem, das die Möglichkeit offen lässt, dass du noch mindestens 2 Staffeln machen kannst.
Ja, können wir dann am Ende noch mal drüber reden.
Ja, so. Und dann geht's damit los, dass sein Augustus-Gegner der hat eigentlich so einen Kampf, das gibt's auch wirklich im Boxen, dass wenn ein krasser Weltmeister einen Kampf hat demnächst, kämpfen die oft gegen Amateure. oder verhältnismäßig mit ihnen Amateure, die sie wegboxen. Also die werden komplett weggeboxt. Die das Gute für die Amateure ist, die kriegen die beste Bezahlung ihres Lebens meistens und ein bisschen Aufmerksamkeit, weil sie gegen einen krassen Boxer kämpfen. Ob das moralisch so vertretbar ist, dass du einen Amateur gegen einen krassen setzt, damit er sich Selbstbewusstsein erboxt, indem er dich zusammenschlägt.
Aber ich glaube, viele Kämpfer feiern das auch, wenn sie von ihrem Idol verprügelt werden, oder?
Ja, wahrscheinlich. Und es gibt bestimmt in der Geschichte, wenn man recherchieren würde, einige Upsets nennt man es ja, wo denn der vermeintliche Amateur den Weltmeister ausgenockt hat und auf einmal eine ganz andere Karriere gehabt hat. Aber moralisch weiß ich nicht, ob es trotzdem so vertretbar ist, aber es ist ja von jedem die eigene Entscheidung. Und in genau das passiert aber an Laevius. Der Gegner von Augustus ist dann erstmal eine Frau.
Erstmal sieht man es nicht. Ja, erstmal ist es nur so eine Maske. So ein Zero-Cyborg.
Ja, schon
Zero. Aus Borderlands.
Ja.
Und ja Hugo und hat, es wird halt anders.
Da geht's dann los. Sie ist nämlich der Tech-Box-Super-Cyborg. Ausgebildet, um zu Tech-Boxen. Da kommt dann nämlich auch ihr verrückter Stiefvater, der sie in der Armee eingesammelt hat. Wir haben ja über Adam geredet.
Ja, da muss ich auch sofort Anime. Dran denken, als ich
den gesehen habe. Blaue Haare, irgend so eine Maske. Ich weiß gerade nicht, aus welchem. So,
Phantom der Oper.
Ja, ja, aber ich komme gerade nicht, wie die Epoche heißt. Egal.
Venezianisches.
Ja, sowas. So maskenballmäßig, der sehr geschwollen redet.
Ja.
Und er hat sie großgezogen, er nennt es adoptiert. Da muss ich auch mal sagen, er macht auch dem Hauptcharakter noch das Angebot, ihn zu adoptieren. Und das sind, man muss sagen, bewegen uns in Klasse 3, weil er ihn so cool findet als Boxer. Es gibt noch alle Klasse 2 und Klasse 1 Boxer. Wenn er die alle adoptieren will, dachte ich, ist der wie Prinz Frederik. Da dachte ich direkt
dran. Und du kriegst seinen Adelstitel. Ja, und du kriegst seinen Adelstitel.
Dich adoptiere ich und dich adoptiere ich, weil du kannst auch gut boxen. Da hat er auf jeden Fall was zu tun, dachte ich mir. Und jetzt geht die Scheiße los.
Es kommt halt so ein klassisches Anime, Tearjerker, Flashback.
Eine Szene war ja noch
Plotline.
Gut, denn steht sie so ohne Maske irgendwann neben ihrem Ziehvater und sagt, ich liebe Techboxen, es ist so ästhetisch für alle und fängt so ganz plakativ dabei an zu weinen, weil sie das so psychisch manipuliert wurde. Mein Gott. Und dann ist es auch noch so ein Mädchen, was er natürlich kennt aus dem Krieg, weil es da weggezogen wurde.
Zufällig genau dasselbe Mädchen.
Zufällig genau das gleiche Mädchen. Und dann will er unbedingt sie retten, indem er in einem Boxkampf gegen sie gewinnt. Ab da war der Anime eigentlich für mich unten durch. Ich bin nicht ganz ehrlich. Also ich fand den ersten Gegner mit Mustachio, der war auf jeden Fall ganz cool.
Ja, auch, dass die beiden nochmal zu ihm kommen und dann nochmal mit ihm trainieren. So.
Ja, auch der klassische Trope, dein Gegner von heute ist dein Freund von morgen, gerade in Sportanime super beliebt. War auch super, das Training fand ich auch super, aber alles um diesen Endkampf, das war ein Bullshit. Dann hatte sein Onkel auf einmal auch eine Augenkrankheit, wo er, wenn er die Augending wegnimmt, erstmal einen Genki-Sharingan entwickelt, um einen Röntgenblick zu kriegen.
Eigentlich war er nur eine bessere Bewachungskamera mit so Hitzeblick.
Ja, also und wie die das erklärt haben, ich habe eine Sekunde nicht hingeguckt, auf einmal hat der Onkel aus dem Auge geblutet und meinte,
ja, wenn
ich
er finde das gleich benutzt, die Schwachstelle.
Was?
Also zu oft zumindest, er muss halt gucken und deshalb hat er immer dieses Cyclops-Monokel.
Itachi wurde nur blind, also mieser Deal in diesem Anime dafür, was dieses Auge konnte. Aber das war eine hanebüchene Scheiße, muss ich sagen. Also wirklich, und anstatt dieser ganzen Backstory und dann diese Kriegsgeschichte, hätten sie einfach ein, zwei Kämpfe mehr machen müssen. Weil die Kämpfe waren cool. Gerade der erste Kampf, wenn er so einen Sway-Hit erklärt, wie die sich schlagen, wie weicht er die ganze Zeit
Stimmt, aus. Stimmt, ja, sie sind oft auch auf so Positionssachen eingegangen. Natürlich eher so Boxen, nicht MMA, aber war trotzdem interessant. Und man muss auch sagen, das CGI, ich hatte erst so meine Zweifel, aber ich fand das ist jetzt nichts Überragendes, aber ich fand es zweckdienlich okay.
Ich fand es jetzt auch nicht so störend wie in anderen Vertretern, aber
da habe ich schon ganz andere Sachen gesehen.
Ich bin ehrlich, ich kann es ganz leise empfehlen, in der Hoffnung, dass wenn eine zweite Staffel kommt, die sich auf die Kämpfe fokussiert. Weil der Anfang der Serie hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und wenn so die ganze Serie wäre, dann könnte ich damit leben. Die sollen nur mit diesem Möchtegern-Drama und Politik-Scheiße aufhören, was sie nicht können. Weil muss man sich auch mal entscheiden in einem Anime. Auch die eine Folge, wo irgendwie der Arm nicht richtig war und sein Ingenieur dann noch übelst dran arbeiten musste, dachte ich, boah, noch eine Folge weniger ohne Kampf. Das war mein Gedanke.
Ja, na, da wollten sie wahrscheinlich ein bisschen ihm noch mal einen Moment geben und gleichzeitig ein bisschen Zeit gut machen, so produktionstechnisch.
Ja, aber muss man mal sagen, wie gesagt, wenn man da, ich habe da auch eine Affinität für, ich habe auch Baki geguckt, ich habe Kengan Ashura geguckt, ich gucke da hier Garuden, ich gucke das alles. Einfach, wenn da Leute sind, so dieses Testosteron vollgepumpte, da kommt einer mit Muskeln, dass ihm die Klamotten platzen so raus und es dann wird im Kampf erzählt, wie er 10 Jahre im Wald mit Wölfen trainiert hat oder so. Das reicht mir. Dann bin ich hooked. Aber dann will ich auch den Kampf sehen. Dann will ich nicht nur, dass drüber philosophiert wird, warum es wichtig ist, jetzt zu kämpfen. Das kann während des Kampfes passieren. So während die Faust fliegt. Dann finde ich es gut. Darum würde ich sagen, wenn man so Bock auf Kämpfe und auf so Turniershit hat und so, dann kann man sich das geben. Vielleicht würde ich noch abwarten, bis eine zweite Staffel kommt, weil wenn die gut ist, dann kann ich es eher empfehlen. Bis jetzt ist es so, ja, Guilty Pleasure-mäßig eher,
so
wenn
du Bock drauf hast. So ein Sonntags-Nachmittags-Anime.
Ist halt kurz.
Genau.
Ja, das kann man auf jeden Fall sagen.
Okay. Auch für Second Screen geeignet.
Und, ja, ich glaube, das wäre es eigentlich dazu. Ich glaube, ich würde jetzt langsam mit Ghost in the Shell mit dir anfangen.
Ja, gerne.
Weil das ist auf jeden Fall ein großes Thema. Habe ich ja auch schon gesagt, das verfolgt mich schon sehr lange. Finde ich auch witzig, das empfiehlst du mir wahrscheinlich auch ungefähr so lange, seitdem wir uns kennen.
Ja, wenn man ein bisschen was für Science Fiction übrig hat, dann muss man da schon reingucken.
Ja, auf jeden Fall. Was halt auch nicht so einfach war, kann man ja auch gleich sagen, wenn man halt so ein Franchise vor sich hat, was ist schon, ich glaube, das erste kam 1995,
genau,
der erste Film, sind 30 Jahre, hat man 30 Jahre Franchise mit verschiedensten Serien, Filmen, OVAs und erstmal, wo fange ich an?
Ja, und vor allem, weil die ja auch nicht das einfach durchnummerieren, sondern immer so catchy Namen finden, dass es alles maximal verwirrend ist. Aber wir haben das so in Gruppen unterteilt, das ist hauptsächlich einfach nach dem Jahresdatum des Release. Und da kann man dann so kleine Sinnabschnitte bilden, weil die, kann man auch sagen, dass die sich immer so ein bisschen lose auf den Manga beziehen oder mal bestimmte Episoden da rausgreifen, aber halt auch viel Eigeninterpretation haben und auch untereinander nicht unbedingt alle gelinkt sind. Also kann man sich vorstellen, das ist wie vielleicht bei einem Comic, wenn du einen Superhelden hast, der existiert dann halt, der hat Eigenschaften und Kräfte, aber der existiert vielleicht in einer anderen Ausgabe mal in einem anderen Setting oder da wird eine andere Epoche von ihm beleuchtet und so weiter. So kann man das eigentlich eher sehen.
Das Ghost in the Shell Spider-Verse.
Ja, so ungefähr, ja.
Das ist aber auch gut, das hast du mir vorhin schon erzählt. Da habe ich mich nämlich auch gewundert, weil gerade die Backstory von Major ist zum Beispiel anders in manchen
Beispiel,
Ablegern.
Ja.
Ja, sollte man vielleicht auch erstmal was zum Grundsetting sagen. Wir müssen dazu sagen, dadurch, dass es so viele Filme und Serien sind, werden wir jetzt nicht auf alles explizit eingehen, sondern ich werde so ein bisschen beim Nachholen so ein bisschen mein Vibe erzählen, was ich bei den verschiedenen Sachen hatten. Vielleicht vorher auch ein bisschen was zu den Charakteren, wer was ist im Team. Ja, ich glaube, damit würde ich anfangen. Erstmal vielleicht das Grundsetting erklären. Es spielt erstmal in der Zukunft und es ist völlig normal, dass jeder Zweite gefühlt ein Gehirn in so einer Art Schale hat und der Rest ein Cyborg ist. Also es haben nicht alle, es ist denn einer hat so viel Prozent menschlichen Anteil, einer hat noch so viel, aber quasi jeder hat dieses Cyberbrain, weil jeder braucht ja den Nacken-USB-Anschluss.
Genau, sonst kommt man nicht auf die Datenautobahn.
Ja, finde ich auch gut, dass wir auch, das ist ja eine Zukunftsvision gewesen, aber wir haben heute immer noch unser USB-Kabel. Also es ist
USB 5.0 ist das dann
irgendwann. Ja, es ist auf jeden Fall Zukunftsvision. Und gerade wenn man dann guckt, wie das so im Nacken befestigt ist und ob das jetzt realistisch ist oder nicht, aber Neuralink und ähnliche Sachen, die darüber nachdenken, realistisch in der heutigen Zeit, haben den gleichen Punkt fürs USB-Anschluss.
Das ist halt das direkte Nervenzentrum, da geht alles durch.
Ja, das finde ich auf jeden Fall ganz gut. Das ist erstmal so das Grundsetting. Und dann verfolgen wir quasi ein Team am Anfang. Also es ist entweder Sektor 9 oder das ehemalige oder zukünftige Team von Sektor 9, je nachdem, in welchem Film, Serie wir uns befinden.
Das heißt aber Sektion. Das ist halt wie eine Polizeieinheit.
Sektion 9, sorry. Ja, aber im Endeffekt ist es immer relativ eine ähnliche Einheit, mal mit einem Mitglied mehr oder weniger. Und da dachte ich, erzählen wir vielleicht mal ein bisschen was über die Grundcharaktere, so die 4, 5 wichtigsten. Da haben wir erstmal den Major, ist der Hauptcharakter. Sie charakterisiert sich darüber, dass sie es unfassbar liebt, von hohen Gebäuden zu springen. In jeder Szene, wo ein hohes Gebäude ist.
Es gibt so ein paar Sachen, die in jedem Ableger einmal vorkommen. Und das ist auf jeden Fall einer davon.
Ja, oft nicht nur einmal. Gerade auch in den Serien, da ist das auch mal so ein Folgending.
Ich meine, wenn du es können würdest, macht bestimmt Spaß.
Ja, mal gucken. Ich habe auch ein bisschen Höhenangst. Also sie ist auch ein Cyborg. Ja, sie ist halt ein Full-Cyborg. Das wird auch immer wieder gesagt, dass sie ein Cyborg schon als Kind wurde. Sie hatte nie wirklich menschlichen Körper. In einer Serie hat sie ihn mit 8 oder so, aber den neuen Körper bekommen. Aber sie ist auf jeden Fall im Aufwachsen, sie ist aufgewachsen als Cyborg.
Genau, sie kennt nichts anderes.
Und sie ist halt dafür bekannt, dass sie extrem gut ist mit, im Umgang mit ihrem Cyberkörper. Und das ist auch witzig, wie das immer wieder anders genannt wird. Sie ist ein Wizard-Hacker. Oder ein Super-Wizard.
Wizard-Class-Hacker.
Oder ein Class-A-Hacker. Also sie ist auf jeden Fall ein richtig krasser Hacker. Und dazu kann sie diesen Cyberkörper noch extrem gut benutzen. Also vielleicht, das Team wird geleitet von einem klassischen Chief, wie man das so kennt bei so Polizeieinheiten, der so ein bisschen mit seinem Job verheiratet ist.
Genau, und, so ein richtig alter Knochen, Chief Aramaki. Ja,
und der Chief Aramaki. Und der ist halt sehr moralisch, aber die arbeiten auch alle so ein bisschen mit Augen zugedrückt, so mit der Grauzone. Sie machen ja. das, sie sind das Team, das das übernimmt, was die anderen nicht machen wollen.
Oder halt auch nicht dürfen.
Ja.
Also im Grunde ist es halt eine Antiterror-Einheit, die von ihm geleitet wird. Und er hat dadurch halt besondere Befugnisse. Aber auch die biegt er halt ab und zu mal oder setzt sie anders um, interpretiert sie anders, um dadurch irgendwelche Möglichkeiten zu schaffen.
Ja. Denn der nächste Charakter ist Batu. Ist mit einer meiner liebsten Charaktere. Der ist genauso wie der Major ein Full-Cyborg und ist so ein Kriegsveteran. Also eigentlich ist er so vom Feeling her so ein Vietnam-Veteran, der aus dem Dschungel kommt und
ja. nur getötet hat. Gibt es auch eine Folge, wo das so gezeigt wird.
Ja, und so ist er halt auch drauf. Er ist so der harte Knochen, aber mit Herz.
Genau, hat immer mal so einen One-Liner drauf, so ein bisschen Arnold Schwarzenegger-Vibes eigentlich.
Ja, genau, und ist so ein bisschen flirty, immer mit Major, die findet er schon ganz gut. Da gibt es auch ein paar witzige Szenen, aber er ist so, er ist der rough part of the team.
Genau, wenn irgendwo eine große Waffe ist, dann trägt er die.
Ja, oder wenn eine Tür eingetreten werden muss oder wer durch den Raum geschleudert werden muss. Und dann würde ich sagen, das letzte Hauptmitglied des Teams, das Wichtigste, würde ich sagen, ist Togusa.
Auf jeden Fall.
Der war früher ein Polizist und da wird auch gesagt, der ist im Team, weil er ganz anders ist als die anderen. Weil er hat am Anfang zumindest erstmal nur ein Cyberhirn und ist hauptsächlich menschlich. Oder vielleicht sogar nicht mal ein Cyberhirn oder so ein Anschluss, weil sie sagen, er kann nicht so leicht gehackt werden wie sie. Und vor allem, was er auch hat, er ist Familienvater. Alle anderen sind so solo, haben keine Familie wirklich. Und er hat richtig Kinder, er hat eine Ehefrau, er hat halt ein Leben. Und das ist auch so ein Aspekt, der wichtig ist, finde ich, im Anime. Togusa ist so der Empathische.
Genau, er ist eigentlich der Zuschauer oft.
Ja, er redet vielleicht auch durch die Polizeivergangenheit, der redet mit den Familien oder mit den Zeugen. Und dem fällt dann auf, wenn einer sich widerspricht oder irgendeine Emotion nicht nachvollziehbar ist für die Situation. Für sowas, was halt nicht Hacking und Kämpfen betrifft, ist meistens Togusa zuständig.
Genau, er ist gut einfach Social Engineering und einfach ein sehr guter Ermittler.
Ja, und auch ein bisschen, er mag es auch ein bisschen retro. Er nimmt ja auch immer so eine alte Waffe.
Ja, sein Mateba ist so ein Revolver. Ist ja. natürlich outdated, aber er macht das.
Genau.
Er hat auch so einen Vukuhila, also er kann das schon rocken, den Look.
Ja, das stimmt auf jeden Fall. So, das ist eigentlich erstmal so ein bisschen das Setting und die Charaktere, die wichtig sind. Es gibt noch andere Nebencharaktere, aber die sitzen meistens in der Base oder scouten für das Team voraus. Auf die kann man nachher noch ein bisschen eingehen einzeln, aber das erstmal, damit man ein bisschen versteht, wer sind die wichtigsten Charaktere im Anime, um die es sich eigentlich dreht. Vielleicht sollte man noch, sie haben auch immer noch so AI-gesteuerte Roboter-Drohnenfahrzeuge.
Die ja, je nach Ableger halt. Ne?
Ja, und die heißen Tachikoma, Logikoma, immer so in die Richtung. Die sind halt ein bisschen wie das, wie heißt das, das Maskottchen. Das sind die Süßen.
Ja, definitiv.
Die sind süß.
Comic
und
Relief.
Ja, Comic Relief. Die machen auch dumme Sachen teilweise, erzählen dann und dann sind sie witzig, weil sie ja eigentlich Roboter sind, was für Witze sie machen. Die sind auch noch, um die gibt es auch einige Screentime noch. Finde ich, sollte man die auch mal als Charakter, sage ich, irgendwie ansprechen.
Die haben auch immer so eine kleine End-Credit-Scene als Anthologieserie. So ein bisschen wie eine Cover-Story.
Ja, da habe ich auch, ist auch ein bisschen, mit denen kann ich ja schon mal sagen, hatte ich teilweise meine Probleme.
Ja, die aber sind, können wir ja dann, wenn wir okay. dabei sind, ne?
Okay, wir können ja erstmal über den Film dann reden, vielleicht über den ersten von 95. Der setzt eigentlich das ganze Setting, ist ja auch der erste Film. Und da geht es halt im Endeffekt darum, dass der sogenannte Puppet Master sich überall reinhackt und Probleme macht in der Gesellschaft. Und es ist eigentlich der erste Fall ist, wie sie diesen Puppet Master fangen wollen. Ja, da finde ich schon, kann man erstmal sagen, ich würde erstmal zum Look sprechen, den finde ich bei Ghost in the Shell erstmal besonders. Weil er Also abgesehen von der Netflix-Serie, über die reden wir mal später nochmal separat, ansonsten schafft Ghost in the Shell es eigentlich durchgängig, 2D- und 3D-Elemente cool zu verbinden.
Ja, und das muss man auch sagen in dem Alter, also 95 und dann 2002, 2004, wo das hauptsächlich auch schon angefangen ist und so. Also die haben da schon mit grundlegender Arbeit gemacht, was dieses CGI 2D angeht.
Ja, bei 95 hast du noch gesehen, da hat mich das oft so erinnert, wie das früher gemacht wurde, dieses grüne, so Matrix-mäßige.
Das war vor Matrix der Film.
Ja, aber wie im 3D-Editor.
Ja, da gibt's auch ein Making-of, da hatten sie halt noch nicht so viel Sachen, da haben sie das alles händisch quasi mit Schablonen und so gemacht und dann geguckt, wie sie das halt wie in so einem fetten Röhrenmonitor darstellen können.
Ja, aber wo ich sagen muss, wo der Film in 95 noch ein bisschen rudimentär wirkte, war es danach nur noch auf höchstem Niveau.
Ja, aber ich finde so als, das ist halt auch so ein monumentaler Film. Also ist jetzt kein krasser Action-Flick oder so, sondern es ist eher so ein Film, wo man ein bisschen auch runterkommt. Ich finde auch gerade der erste hat so eine Art, ja, so ein Trance-Gefühl, weil diese Stadt überall ist. Die ist über dir, die ist groß, große Perspektiven und so weiter. Das wirkt halt alles sehr episch auch.
Ja, ich weiß nicht, was ich auch da schon gut fand, das ist so eine Kleinigkeit, was mir bei, wenn wir über Animationen und so schon reden, aufgefallen ist. Sie unterhalten sich immer auf telepathisch quasi, weil ihre Cyberbrains connected sind auf irgendeiner Hotline und diversen Server auf einem oder in einer Lobby. Und das finde ich schon so ein kleines, schönes Detail, was aber auch richtig geil für die Animatoren ist, weil die Charaktere müssen den Mund nicht bewegen. Und es passt auch noch zum Setting. Da dachte ich mir, da muss sich jemand gefeiert haben, als er die Idee geäußert hat.
Ist einfach smart. Ja. Und du kannst halt auch innere Gedanken dadurch dann wieder gut darstellen.
Ja, ich dachte, so ähnlich muss ich hier Akira Toriyama, Rest in Peace, gefühlt haben, als er meinte, der Super Saiyajin wird blond, dann muss ich die Haare nicht mehr ausmalen. Das ist der Grund, den er angegeben hat,
warum die blond sind.
Weil er immer, dass er die schwarzen Haare von Son Goku Vegeta und so nicht malen wollte. Und so ähnlich dachte ich mir, I see what you did there. Ja, dieser 95er-Film, der ist vor allem auch wichtig für den einen späteren Film, wo sich auch wieder auf den Puppet Master bezogen wird. Ich muss auch sagen, ich habe den ersten Film, als ich das alles jetzt in den letzten zwei Wochen aufgeholt habe, nicht, das ist der einzige, den ich nicht in der richtigen Reihenfolge geguckt habe. Und zwar war es aber auch teilweise sehr verwunderlich. Ich möchte jetzt den Twist nicht vorwegnehmen. Aber das komplette, okay, du sagst mir jetzt, das ist so ein bisschen wie Spider-Man in so verschiedenen Verses zu betrachten, so ein bisschen. Da macht das Sinn auf jeden Fall. Weil am Ende vom 95er Puppet Master Film passiert was, wo ich mir dachte, jetzt betrachte ich, also mit dem Hauptcharakter, mit dem Major, was, sag ich mal, was ihren Charakter potenziell verändern könnte. Nicht muss, aber könnte. Und dann fand ich es eher schade zu sehen im Nachhinein, sie ist ja eigentlich die ganze Zeit noch genauso gleich geblieben.
Ja, ich weiß, was du meinst. Und der Gedanke wird in der Netflix-Serie am Ende so ein bisschen aufgegriffen, aber da kommen wir noch zu.
Ja, darum, das ist in den 95er-Film, ich würde sagen, das ist so ein Fall von, den guckt man sich an, um ihn gesehen zu haben und um zu sehen, historisch so ein bisschen von wo kommt vielleicht die Serie, auf die ich jetzt Bock habe zu gucken, damit man das alles nachvollziehen kann und wie krass weit waren die schon für ihre Zeit. Aber so vom Herzen geht's für mich mit Ghost in the Shell richtig los erst danach. Und zwar mit der Serie, die ist von wann?
Nee, warte. Ja.
Wo war's? 2004. Passt das? Ja. Die Serie von 2004. Da ist, nämlich muss ich sagen, kann ich schon mal vorwegnehmen, da geht der Peak von Ghost in the Shell für mich los. Da gehen nämlich zwei Staffeln los. Die haben jeweils einen Fall so ein bisschen als Thema. Der erste, da geht es um den Laughing Man und im zweiten um die Individual 11. Und das ist halt ganz cool. Ich hab ja schon mal Criminal Minds geguckt. Und eigentlich hat es gar nicht so einen unweiten Criminal Minds-Vibe. Du hast so dein Team, die müssen irgendwelche Terroristen und Verbrecher fangen. Jeder hat so seine Eigenschaften und die lernst du halt über die Zeit ein bisschen besser kennen. Und insgesamt hast du, gut, das ist bei Criminal Minds nicht immer so, aber du hast halt so einen langen Fall pro Staffel und so ein paar Einzelepisoden, die entweder den Fall weiterführen oder für sich stehen.
Genau, die Serie macht da aber auch keinen Hehl raus. Also du hast in der Intro-Sequenz, wenn die Folgenzahl eingeblendet wird, steht auch immer da Standalone oder Komplex-Episode. Und dann weiß man, ob das zum Hauptfall gehört.
Ach krass,
oder
ob das wirklich? So eine,
ja.
Das ist mir nicht aufgefallen.
In der zweiten Staffel haben sie sogar drei Sachen. Können wir dann gleich drauf eingehen, aber ja. Das ist so ein kleines Detail, das fand ich ziemlich gut.
Das ist wirklich cool, aber es ist mir auf jeden Fall nicht aufgefallen, da muss man ja auch mal ehrlich sein.
Aber man muss auch ehrlich sein, von Filler kann man hier nicht reden. Das sind auch wichtige Episoden, gerade auch für die Charakterisierung. Also alle mitgucken auf jeden Fall.
Ja, ich würde natürlich auch alle mitgucken, aber ich bin auch ehrlich, gut, es ist auch der Zeit, damals war es noch nicht so Klischee, aber es gibt Folgen, wo ich dachte, nice, werde ich vielleicht auch ein paar Beispiele gleich nennen, aber es gab auch ein paar Folgen, wo ich dachte, okay, das ist jetzt dolle Science-Fiction-Klischee.
Also ja, irgendwann kommt es halt auch irgendwo her, ne?
Das ist es halt, wenn du halt tausend Sachen, die danach kamen, siehst und dann das Original, kommt es dir wie ein Klischee vor, aber die Serie hat es unter anderem wahrscheinlich mit erfunden. Das ist dann halt das Schwierige. Da hatte ich halt zum Beispiel auch Probleme. Es gab in jeder Staffel eine Folge mit den Logikomas oder Tachikomas, wie man sie auch nennt. Ich habe am Anfang geschrieben, Autos zu viel Persönlichkeit.
Das war auf jeden Fall auch ein Problem in der Serie, ja.
Ja, weil nicht nur, dass sie zu viel Persönlichkeit haben, ihre Persönlichkeit macht auch andauernd auch noch Probleme. Die haben, kamen mir teilweise in der Serie vor wie Merry und Pippin in Herr der Ringe, dass egal ja, in welcher so Szene sie sind, verkacken sie so. Gut, die Netflix-Serie spricht nochmal für sich, aber es war auch in der Originalserie schon so, dass sie beim Schießen schreien. Oder dass sie Hui oder Yippie rufen. Und das sind Agents, das ist eine Special Unit. Die sollte nicht irgendwie Yippie schreien. Also zumindest glaube ich das. Ich wurde nie ausgebildet.
Da kommen dann die Japaner durch mit ihren kleinen Maskottchen.
Ja, das
merkt man schon.
Und das Schlimme ist, ich fand die auch adorable und ich mochte die auch so, aber ich fand sie irgendwie nicht so passend, weil das restliche Setting sehr erwachsen ist. Wahrscheinlich wurden die deswegen sogar eingebaut, weil es so düster und erwachsen ist, dass sie sagt, ach, wir brauchen noch was Witziges, Süßes, Quirliges. Ja, aber das sind so die Folgen, die persönlich, wo sie die Hauptcharaktere sind, mochte ich am wenigsten. Eine meiner liebsten Folgen, was so schön Charaktere zeichnet, finde ich, ist Bateau, der Cyborg, gibt den immer so Naturöl, glaube ich.
Genau, also, nicht dieser raffinerierte Scheiß.
Genau, das finden die ganz geil. Und irgendwann wird gesagt, die müssen jetzt, Spoiler, das ist aber eine der ersten Folgen der ersten Staffel, die müssen jetzt wieder auf Werkseinstellung zurückgesetzt werden, weil die haben zu viel Persönlichkeit. Und weil die auch Waffen haben, ist das nicht okay.
Genau, das meine ich. Es wird halt in der Serie auch aufgegriffen, ja, der Plotpunkt. Also genau. Das ist auch ganz gut, dass sie das nicht einfach stehen lassen und es nur Comic Relief ist, sondern ja, es steht auch, also die Tachikoma sind quasi der Charakter für die KI, stellvertretend.
Das stimmt. Und das Ding ist, da wird auch gesagt, das ist ein ganz schöner Dialog, wenn sie im Labor wären, wäre ich super interessiert an ihm, aber im Einsatz mit Waffen ausgerüstet sind sie einfach nur eine Gefahr.
Ja.
Mit ihrer Persönlichkeit.
Das ist ja auch dann gut eingeschätzt. So.
Und da gibt's halt so eine schöne, und dann gibt's von Bateau eine Doppelfolge. Das ist, finde ich, das war für mich mein Magic Moment in der Serie, wo er in der R1 Folge erstmal Alleinfall hat, wo er sein ehemaliges Vorbild ist, so ein Boxer.
Auch wieder Boxer.
Ja, sind wir wieder bei Cyborg-Boxern. Ist sein großes Vorbild und er muss gegen den ermitteln. Wo er schon im inneren emotionalen Twist mit sich selber ist, wie er das alles macht, weil er dann auch seine Frau kennenlernt. Und dann hat er erstmal, ich möchte nicht drauf eingehen, wie genau, aber dann löst er irgendwann diesen Fall und er ist aber nicht zufrieden. War eine Scheißschicht.
Ja, muss man mal sagen. Einer dieser Tage.
Und dann am Ende dieser Folge, in der Folge davor wird das mit den Robotern gesagt, die jetzt ins Labor zurückkommen, um zurückgesetzt zu werden, holt er das Öl, was er ihnen gegeben hat, aus seinem Spind, hat so eine Riesenpackung und schmeißt es so wütend in den Mülleimer und einfach abgefuckt von der Welt. Und das hat jeder von uns gefühlt, denn wenn, egal in was für einem Kontext, ob es Freundschaft, Beziehung, Job ist, wenn man dann irgendwann was wegwirft und abgefuckt und traurig und emotional ist und gar nicht weiß, wie man das in Worte fassen soll. Und das ist für mich ein richtig toller Moment gewesen, wie so Charaktere gezeichnet werden in der Serie.
Ja, kann ich mich nur anschließen.
Ja, und ansonsten, da gibt es dann auch so eine Folge, da wird der eine Charakter, wird erklärt, wie er ins Team kam, indem er Poker mit den anderen spielt.
Ja, Saito, es ist so ein, also zweite Riege, ja, kommt ab und zu mal vor.
Das ist der Sniper.
Genau, der Sniper mit dem Falkenauge. Und an sich, die sitzen halt die warten auf irgendwen, sitzen mit seinem Polizeikollegen, er kennt ja noch so ein paar Leute, pokern halt und erzählt quasi seinen Flashback, wie er zum Auge gekommen ist und wie er quasi auf die Einheit getroffen ist.
Genau. Da muss ich auch sagen, in der Serie ist er auch einer meiner liebsten Charaktere. Später haben die ein bisschen verkackt. Also in den späteren Serien ist er einfach nur noch ein mordlustiger Typ, der am liebsten allen den Schädel wegballern will. Das fand ich auch sehr schade. Das ging dann schon in Rise los, aber dann in der Netflix-Serie erst recht. Und ich dachte mir, was haben
wir? Ja, ist halt echt eine Tendenz zu erkennen, so.
Ja, also echt so irgendwann so. streitet er sich die ganze Zeit mit dem Major und weiß schon, weil er den Leuten immer Kopfschuss verpassen will und sie sagt, sie hackt sich dann die ganze Zeit in ihn rein, um die Kopfschüsse zu verhindern. Und so war er einfach nicht.
Ja, aber gut, da kommen wir noch hin.
Ja, ja. Der ist noch, vielleicht noch ein anderer Charakter aus der B-Riede, der auch so dargestellt wird in einer Folge. Der eine ist ein Aufreißer bei denen im Team.
Ja, so ein Ex-Yakuza, offenes Hemd, Goldkette.
Ja.
Schön Haare nach hinten gegelt.
Und der muss dann auch so eine Frauengeschichte, wird dann von ihm eine ehemalige zu einem Fall, wo er dann auch losgeht und sagt, das kläre ich.
Fand ich auch eine sehr coole Episode so.
Ja, das ist schon ganz cool, wie die da dargestellt werden. Und ich finde die Serie, ich habe mit der eingestiegen jetzt vor dem Film und es ist eigentlich auch super. Ich finde, wenn du mit irgendwas einsteigen musst, natürlich mit dem Originalfilm, aber diese Serie ist eigentlich das Wichtigste.
Ich finde auch, ich habe den Film auch erst später geguckt und ich muss sagen, wenn man vorher nicht so einen Bezug zu den Charakteren hat, wirkt der Film halt auch ganz anders. Weil du fühlst natürlich mehr mit und weißt mehr Sachen und teilweise werden im Film Namen genannt, die du natürlich nicht kennst. Aber durch die Serie weißt du, ah, okay, der macht das jetzt im Hintergrund.
Das ist eh so eine Sache. Wer guckt einen Film einmal und weiß danach oder währenddessen schon direkt alle Namen? Bei einer Serie ist das easy, aber bei einem Film schwieriger. Und das kann ich auch schon mal sagen, ich habe einige Folgen und Filme doppelt geguckt, weil ich bin vielleicht zu, ich war teilweise zu müde, teilweise war ich zu dumm. Sage ich so, wie es ist. Denn wurde sich so oft gehackt und dann irgendein anderes Interface angenommen, wo das Gesicht auf einmal anders aussieht und dann war einer doch ein Cyborg oder eine Drohne. Ja, dann gibt es
optische Täuschung oder irgendwelche falschen Fährten. Und, ja, da gibt es drei Parteien, die gegeneinander agieren, auch politisch und so.
Manchmal weißt du nicht, sind die Charaktere jetzt gehackt worden? Sind die schon den ganzen Film über gehackt? Sind die erst seit 5 Minuten gehackt?
Aber das macht's auch geil, weil dann überlegst du, dann hinterfragst du bestimmte Szenen.
Ich bin noch ehrlich.
Und das ist halt da, wo es dann anfängt, geil zu werden.
Ich habe mir so oft gewünscht, ein Crossover mit Itachi, wo er diesen Ais mal erklärt,
wer in wessen
Illusion ist. Also wirklich, das war Genjutsu at his best teilweise, dachte ich mir, richtig auf diesen Servern. Ja, und was auch noch eins meiner liebsten Zitate ist, was gefühlt in jedem Fall kommt, wenn einer gefragt wurde, wurden wir gehackt? Und der Major sagt, nein, das ist ein Virus. Das ist so, und es gibt auch so schöne Klischees, die machen auch wirklich Spaß teilweise. Teilweise sind sie ein bisschen.
Ich bin im Mainframe.
Ja.
Sowas halt.
Teilweise sind sie auch ein bisschen plump, aber es macht schon Spaß. Und teilweise, was ich halt am besten finde, gerade an der Serie, die hat gesellschaftliche Fragen, die aufwirft, die heute, also jetzt in diesem Moment, entscheidend wichtig sind.
Das ist von 2002 und da geht es schon um Fake News. Dann Flüchtlingskrisen, irgendwelche Regierungen, die das benutzen, um genau das auszulösen oder nicht.
Irgendwelche Impfstoffe.
Impfstoffskandale, Big Pharma, alles.
Ja.
Cryptocurrencies, allgemein der ganze Internet-Space und wie sich das sozialisiert sogar, und da Sachen passieren.
Auch noch sogar geplante Obsolenz.
Ja.
Dass irgendwelche Cyborg-Teile nicht mehr weiter geupgradet werden können, was quasi in der Science-Fiction-Welt sowas wie ein Todesurteil ist. Also da gibt es schon sehr, gerade dieses Flüchtlingsthema war über alle Serien und Filme komplett durchgängig ein Thema. Das ist ja auch bei uns aktuell ein riesiges Problem. Oder nicht Problem, aber Thema auf jeden Fall, wie das dann Diskurs gibt und wie man damit umgehen sollte, ist ja auch weltweit. Ist ja auch, wenn man über Deutschland hinaus guckt, in jedem Land der Welt wird das aktuell diskutiert, wie man mit der Situation umgeht. Ja, und das fand ich ganz cool, wenn man das dann so sieht. Auch selbst, was ich vorhin meinte, auch allein dieses Cyberbrain an sich, wenn dann man jetzt irgendwelche News über Neuralink liest, das finde ich alles super faszinierend, wie sie haben die Zukunft genailed, sagt man mal. Das ist nicht so wie zurück in die Zukunft, wenn alle fliegende Autos haben. Bei Ghost in the Shell haben auch alle normale Autos. Es ist auch nicht komplett alles Roboter und Zukunft wie in Star Wars oder Star Trek oder so. Es ist ein paar Sachen sind neu.
Bodenständig.
Ja, es ist so, wie man.
Und auch gut erklärt und viel durchdacht.
Wahrscheinlich ist es so, wie wir uns jetzt in 30 Jahren die Zukunft vorstellen wieder.
Ja, kommt hin.
Ja. Plus eins muss man mal sagen über diese Zukunft. Also Auto-Aim hat da keiner. Also wie oft, also da wäre so viel geschossen und so selten getroffen. Aber auch selbst das Thema, wenn da mal einer getroffen wird, auch Togusa, der menschliche Charakter, machen sie sich fast darüber lustig, über die Wunden, weil die Medizin da schon so weit ist, dass alles kein Problem mehr ist. Oder ist schon ein Problem, aber meistens ist es eher das Problem, wenn dir dein Cyberhirn weggeschossen wird. Dann ist meistens over. Aber selbst da nicht immer. Muss man mal dazu sagen. Ja, bei der Serie muss man auch sagen, gibt es ja erst den Laughing Man, haben wir vorhin angesprochen. Das ist so der erste große Fall, der über mehrere Sachen geht. Und ich muss auch sagen, kann ich schon mal sagen, ist insgesamt mein Lieblingsfall.
Hm.
Also über alle Serien und Filme hinweg, da will ich jetzt nicht spoilern, wer das ist und warum er das macht, aber insgesamt, da gibt es halt auch sowas wie Trittbrettfahrer denn in der Serie, die sagen, ich bin der Laughing Man, obwohl sie es gar nicht sind und so.
Ja, im Grunde geht es darum, dass ein Industrieterrorist hat einen Big Pharma-Konzernchef entführt und um seine Identität zu verschleiern, hat er sich so ein Logo überall drauf projiziert. Und da jeder so ein Cyberbrain hat, kann er quasi beeinflussen, was sie sehen. Er ist so ein krasser Hacker, dass er da live einen, so ein kleines Emoji-GIF mit einem lachenden Mann drauf spielt und dadurch kommt halt der Name zustande. Und dann geht es darum, eben diesen Hacker zu finden und was damit dann alles noch im Zusammenhang steht.
Und das ist dann auch ganz interessant, wie denn eigentlich ist sowas denn heutzutage, wie wenn einer deine Login-Daten klaut, weil dann irgendwelche Mächte den Laughing Man für sich nutzen und versuchen, auf ihn andere Sachen zu blamen. Das wird dann auch noch thematisiert in der Serie. Und ich glaube, das ist ganz realistisch, wie sowas passieren würde.
Genau, der Name der Serie ist ja eigentlich auch schon das, was in der Serie passiert, nämlich Standalone Complex. Also etwas, was für sich läuft, ein Selbstläufer ist und durch, ich sag mal, eine Schwarmintelligenz oder durch verschiedene Menschen, die das halt für sich benutzen, dann die Narrative weitergesponnen wird. Und das dann für verschiedenste Zwecke missbraucht oder einfach nur benutzt wird.
Ja, ich finde halt auch, was ich mir halt gerade überlegt habe, ich habe gerade nochmal über die zweite Staffel auch nachgedacht im Vergleich und muss sagen, die ist schon ein bisschen schade, wie die zweite Staffel schon abfällt. Weil da hatte man das Gefühl, die wollen jetzt unbedingt nochmal so einen Fall, aber haben es nicht so richtig hinbekommen.
Ich finde ihn auch ein bisschen dröger. Es geht halt um eine Art Revoluzzer-Gruppe, die über Manifeste Terrorismus betreibt für das Wohlergehen der Flüchtlinge in dem Land. Und das wird von der Regierung quasi versucht auszunutzen, kann man so einfach sagen, glaube ich. Und das ist natürlich alles nicht mehr so frisch, finde ich. Das andere war so Hacker, dann Popkultur, dann trotzdem wieder Sci-Fi, bisschen Down-to-Earth-Ermittlungen. Ja. Und hier ist es alles sehr, ich sag mal, gleichförmig und mehr auch düster und mehr grauer. Also auch die Farbpalette in den Serien ist ganz anders. Im ersten ist es viel heller als in der zweiten Staffel, finde ich. Und das merkt man schon.
Ja, ich finde gerade in der zweiten Staffel auch der Antagonist ist dann irgendwann, stellt es sich relativ schnell raus, ist einer von einer anderen Einheit eigentlich. Der hat so eine Glatze, ein verbranntes Gesicht und ist ein Madman, der ein bisschen philosophiert auch. Das finde ich ja gut. Das muss man eh sagen in Ghost of the Shell. Gerade die alten Sachen kann man geil gucken, um sich schlau zu fühlen. Also, wenn die da irgendwelche deutschen oder französischen Philosophen zitieren und man sitzt so daneben, liest in der Titel und denkt sich, ja.
Ah ja, genau, Sartre, der sagt das richtig.
Ich fühle den Scheiß, denkt man sich, ich fühle das. Ich bin jetzt auch schlau. So saß ich davor. Aber teilweise, wenn man, das klingt jetzt zwar so ein bisschen spaßig, aber man kann schon das nachvollziehen, was da sich hin und her, auch wenn jemand mit einer AI diskutiert und die dann irgendwie aus der menschlichen Geschichte sämtliche Zitate von allen Schriftstellern, die entgegenballert, schon ein mieser Diskussionspartner. Ja, und in der zweiten Staffel, da war es halt so ein bisschen klischeehaft, der Antagonist. Weil so ein glatzen Madman mit einem gesamten verbrannten Gesicht so, weiß nicht, kann man auch Golden Kamuy gucken, da gibt's auch so einen.
Und er war schon comichaft übertrieben.
Ja, ja, klar, aber ich meine nur, es gibt dieses Trope sehr oft. Und ich fand eigentlich gerade der Bösewicht, sag ich mal, Antagonist aus der ersten Staffel war gerade kein Trope.
Nee, ganz das Gegenteil
davon. Und darum war ich, glaube ich, auch wenn der eigentlich ganz cool gewesen wäre, vielleicht so als Bösewicht, finde ich, war er als Ghost in a Shell oder Bösewicht, Antagonist. Richtig böse war er auch nicht, aber als Antagonist fand ich ihn nicht würdig. Gerade vor allem in dieser Serie, wo einzelne Folgen auch wieder so gut waren. In der zweiten Staffel weiß ich noch, die eine Folge gibt es völlig aus dem Nichts. Da geht es um einen Typen, der hier heißt Gino.
Genau, es wird quasi die Flüchtlingsthematik aufgegriffen und man sieht komplett ohne Vorinformation einfach die Folge startet rein und dann geht die ganze Folge um einen ganz anderen Charakter, den man noch nie gesehen hat. Und der erlebt dann halt in seinem Alltag Sachen als Kriegsflüchtling, der sich jetzt über die Runden kämpfen muss. Und dann sieht man quasi die ganze Krise aus der Sicht eines Betroffenen. Und das habe ich dann auch noch nachgelesen. Da stand in dem Booklet zur Blu-ray, dass das wohl von Taxi Driver viel inspiriert wurde. Okay. Und deshalb auch der Ton ganz anders ist auch in der Folge. Das merkt man dann, dass das eine Anspielung ist.
Ich fand's super.
Ja, es war eine krasse Folge so.
Ja, und ich muss auch sagen, was halt wegweisend war, ist halt Ghost in the Shell, glaube ich, ultra viel wegweisend. Was ich sagen wollte, zum Beispiel Black Mirror. Wer Black Mirror guckt, ich dachte mir, eigentlich ganz viele Ghost in the Shell-Folgen funktionieren schon ein bisschen wie Black Mirror.
Sie genau, aber noch ein bisschen anders weitergedacht, aber vom Prinzip.
Sie denken ein Sci-Fi-Problem weiter, dann sind es vielleicht nicht wie Black Mirror wechselnde Settings und Charaktere sind immer die gleichen, aber sie haben immer was anderes, was weitergedacht wird. Ist halt super dargestellt und weitergedacht. Und was ich mir halt auch denke, bei ganz vielen Folgen und Szenen dachte ich an Science-Fiction-Sachen aus heutzutage. Das wurde von da inspiriert, bestimmt das wurde von da inspiriert. Das ist halt ganz schön. Man müsste eigentlich mal eine Chronologie machen, was kam was raus, um mit dem Finger zeigen zu können. Aber das ist jetzt
aus Ghost in the Shell. Wer hat's erfunden?
Ja, in den meisten Fällen wahrscheinlich unter anderem Ghost in the Shell auch. Also gerade, weiß nicht, wenn du Matrix anguckst.
Ja, ist ein beliebtes Beispiel. Allein der Anfang von Matrix, die grünen Zahlen und alles, die ganze Ästhetik.
Ja, bei Matrix und halt auch bei Black Mirror dachte ich, okay, ihr habt auf jeden Fall Ghost in the Shell geguckt. Sonst würde das hier so nicht existieren. Und das ist ja auch cool, wenn man es denn andersherum mal guckt. Was ich auch sagen muss, ich fand die Kämpfe tatsächlich in der Serie auch am besten animiert. Danach, also die Filme, vielleicht noch mal ein bisschen außen
vor. Die Filme machen halt so eher, da ist jeder Schuss und jedes Panzerfahrzeug ist da schon viel größer und so. In der Serie ist alles ein bisschen leichter, auch was das die Mobilität so angeht.
Aber gerade, ich bin ja auch so ein Animationstyp, dem das sehr wichtig ist, wie Kämpfe und ganze Körper im Verhältnis zueinander animiert werden. Und das war teilweise schon sehr gut. Gab es aber auch ein paar Wreck-Folgen, aber zum Beispiel die Folge, wie wir angesprochen haben, wenn Bateau mit dem alten Boxer zu tun hat.
Ja.
Und die vielleicht auch mal eine Runde miteinander boxen. Das ist echt gut animiert für die Zeit, wo ich dachte, stabil, hatte ich auf jeden Fall Spaß.
Oder auch, wenn irgendwelche Verletzungen auftreten und dann so ein Cyberarm zertrümmert wird, dann ist auch da drinnen noch mit Kabellage und alles und drei Schichten und alles.
Ja, das stimmt, das wollte ich.
Das ist schon sehr detailliert.
Gut, dass du es ansprichst. Auch ein perfekter Weg, um Gore rumzukommen und möglichst brutal zu sein. Das sind alles Cyborgs.
Ja, die haben dann meistens so weißes Blut wie bei Alien.
Ja, ja. Oder halt nur Kabel und ein paar Funken, aber die werden auf brutalste Art und Weise in Ghost in the Shell niedergemetzelt, was du so wahrscheinlich sonst nicht hättest. Aber dadurch, dass Roboter sind, ach egal, um den Toaster weint doch eh keiner.
Das ist die Frage, genau. Die wird ja dann dabei aufgeworfen, wenn der bei den Tachikomas zum Beispiel dann.
Ja, aber selbst die Charaktere selber, wenn sie getroffen werden, sind da eher so, naja, egal.
Ja, gibt's klar, wenn du weißt, wenn du damit durchkommst, ist es ein bisschen wie bei Arjen eigentlich.
Ja, und jetzt würde ich sagen, das ist auf jeden Fall die Serie. Zur Serie kann ich, die will ich vielleicht mal ein kurzes Zwischenfazit ziehen, die guckt auf jeden Fall. Also die sollte man gucken.
Ja, das ist für mich auch Ghost in the Shell. Wenn ich an Ghost in the Shell denke, denke ich halt an die Filme so gesondert und dann halt diese Serie.
Da habe ich, die Charaktere sind mir da ans Herz gewachsen, da habe ich die Philosophie dahinter gemocht, da habe ich die Animation gemocht. Da war, finde ich, alles, was Ghost in the Shell hatte da Peak eigentlich in der Serie.
Genau, und was ich auch noch sagen muss, der Soundtrack. Weil ich finde den, erstmal ist er anders, er ist so ganz verschiedene Versatzstücke. Du hast so russische Einflüsse, lateinamerikanische, dann hast du Spanisch. In der einen Folge ist so ein Black Flash oder ein Flashback und dann kommt so eine spanische Ballade. Irgendwie aus dem Nichts, hat man auch nicht mitgerechnet.
Das stimmt wirklich. Ich muss dir zustimmen, dass ich nicht selber drauf kommen. Die ganzen Soundtracks, auch die Intros.
Ja, richtig viel Arbeit reingeflossen.
Abgesehen von der Netflix-Serie, da kommen wir noch drauf, sind alle Intros durchweg nice. Sind alle Soundtracks durchweg nice. Ist einfach nice. Also den Soundtrack, außer meine Katze hatte Angst davor.
Okay, das kann sein.
Ich muss die Serie irgendwann mit Kopfhörer immer gucken, weil meine Katze immer beim Intro völlig wahnsinnig geworden ist und so ganz ängstlich. Bestimmt, meine Theorie war, weil es keine menschliche Sprache ist, die sie kannte.
Es ist so ein bisschen gibberish, dass die sich halt verschiedene Sprachen zusammengebaut hat.
Und dann auch so noch ein bisschen technisch so.
Genau, ist ja klassisch synthetisch alles. Gerade das erste Opening schreit ja quasi nach Anfang 2000er CGI so.
Ja, aber das ist auch. Und wenn ihr selbst wenn ihr jetzt nicht denkt, ich gucke jetzt Ghost in the Shell, nicht mal die eine Serie, dann hört wenigstens mal die Openings.
Ja, das man muss auch dazu sagen, die Komponistin hat auch unter anderem Cowboy Bebop gemacht, dann Porco Rosso, Wolf's Rain und für Spike's Family später auch noch was. Und noch ein Jazz-Anime. Also die hat da sehr viel Wurzeln drin und das merkt man auch, weil in den Kämpfen dann oft so Jazz eingespielt wird. Halt dann aber so ein bisschen mit, neueren synthetischen Artefakten.
Ja, ist auf jeden Fall ultra passend. Also ist, die hatte wirklich Lust.
Und auf jeden Fall ganz anders, also habe ich noch nirgends so gesehen. So eine Vielfalt und dann auch so passend, das muss man schon mal sagen.
Ja, okay, ich glaube, ich würde mal überlenken, dass wir vielleicht mal jetzt über den nächsten Film reden. Das müsste ja dann Ah ne, war Innocence davor?
Also Innocence kam mit der zweiten Staffel raus.
Okay.
Aber vom Thema her dockt es an den ersten Film an.
Ja, Innocence ist, finde ich, der Peak von guck das, um dich schlauer zu fühlen, ja, oder dümmer, je nachdem, wie man es sieht.
Ist einer der, oder vielleicht sogar der einzige Anime, der mit bei der Palme in Cannes nominiert war.
Ich möchte ein Zitat, das habe ich auf Flori geschrieben. Das fällt wirklich so in dem Film, zumindest mit den Untertiteln. Wenn der Fisch blutet, weint keiner. Ich will nur sagen, mit dieser Art Metaphorik haben wir es zu tun in den Gesprächen. Da weiß man, also ab dem halben Film beginnt so eine Zeitschleife, weil die gehackt werden. Und man weiß auch am Ende vom Film nicht, sind die da überhaupt raus oder nicht? Oder waren die da jemals wirklich drin? Und über den Film kann man gar nicht so viel über die Handlung sagen. Da kommt der Puppet Master wieder und so Haus-Sex-Bots bringen.
Nee.
Das ist nicht der?
Also es sind schon die Geisha-Bots.
Ja.
Es geht quasi darum, Batu ist jetzt Hauptrolle, ist im Tag-Team mit Togusa.
Ja.
Und sie ermitteln in einer Reihe von Mordfällen, wo Sexroboter ihren Nutzer umbringen und dann sich selbst.
Ja gut, das meinte ich ja.
Aber das hat erstmal noch nicht so viel damit zu tun. Und dann geht's halt los, dass es wie so ein Film noir aufgezogen ist.
Ja, ja.
Und die Spur aufnehmen.
Ich wollte nur damit vermitteln, eigentlich ist das der Grundplot, aber sehr schnell verwässert das und man muss gucken, wo oben und unten
ist. Ja, weil die alle 2 Sekunden, das ist, also die treiben es wirklich auf die Spitze. Aber ich finde das auch irgendwie in dem Setting passend, weil es auch so an Blade Runner erinnert, so von Mut. Und ja, teilweise gehen sie 2 Schritte und droppen dann wieder einen philosophischen One-Liner aus irgendeinem Buch.
Ja, und das liebe ich auch. Vor allem, es gibt so Animes und Anime-Filme, die sind so ähnlich, aber da hast du das Gefühl, das ist so gewollt. Die wollen philosophisch sein. Die wollen, wow, ist das deep, so much deepness, wow. Wo du so dieses Gefühl hast. Aber bei Ghost in the Shell, wenn was so deep ist, hast du eher das Gefühl, damn, es liegt an mir. Ich sollte das verstehen.
Da sollte ich noch mal drüber nachdenken. Ja, so.
Ich habe den tatsächlich auch direkt am nächsten Tag noch mal geguckt, weil ich das Gefühl hatte, ich habe den nicht ganz verstanden. Ich habe jetzt das Gefühl, ich habe ihn besser verstanden, mehr, aber auch noch, ich würde lügen, wenn ich sage, dass ich habe ihn komplett verstanden.
Das finde ich auch so interessant an dem Film, weil er schafft es, einen relativ simplen Plot, den kann man wirklich in 2, 3 Sätzen zusammenfassen, aber er schafft ihn halt so komplex zu erzählen durch verschiedene Red Herrings oder falsche Fährten oder Sachen, die man sich fragt, die man vielleicht annimmt, wie der Fall funktioniert oder nicht, einen so lange damit auf die falsche Fährte zu führen oder halt in andere Richtungen, dass man am Ende durch diese Informationsflut, die es ja auch darstellen will, komplett den Überblick verliert.
Da dachte ich, habe ich mir auch wieder aufgeschrieben, Itachi wäre auch hier stolz.
Ja,
also,
definitiv.
Was ich auch sagen muss zu Innocence, ich finde, die 2D und 3D miteinander interagieren zu lassen, ist in diesem Film insgesamt am besten.
Ja.
Da gibt es so eine Parade mit so einem Robo-Holo-Elefanten irgendwann. Und das sieht so geil aus. Und dieser Elefant ist nämlich 3D animiert und die Menschen, die den ziehen und bewegen in der Parade unten, sind gezeichnet. Und dieses Zusammenspiel, da hatte ich auch zufällig gerade Pause gedrückt, aber es sah so nice aus. Da dachte ich mir, okay, wenn es jetzt nur noch, Spoiler wird es nicht, aber wenn es jetzt noch besser aussieht, wow, wie schön ist dieser Film.
Ja, und da muss man auch wieder sagen, 2004 und dann gibt es da so Szenen. Das ist ja so eine kleine CGI-Szene, aber da ist Batu in seiner Küche, macht seinem Hund Essen. Auch wieder so eine herzerwärmende Szene mit dem Hund. Und dann sieht man aber in so Küchengeräten und überall, die sind alle 3D, aber auf der Reflexion der Geräte ist es 2D korrekt gezeichnet mit Verzerrung und so. Also da ist so viel Details drin, das ist einfach geil.
Ja. Zu dem Hund in dem Film will ich nur sagen, das charakterisiert eigentlich nur Batu, dass obwohl er ein Cyborg ist, sich um Lebewesen kümmert, ist ja auch süß, auch wie er es gemacht. Nur eine Sache ist mir wichtig. Sein Kollege erwähnt in dem Film 3-mal, dass er seinem Hund nur noch Trockenfutter geben soll, damit der Hund länger lebt. Macht das bitte nicht. Das ist kompletter Bullshit. So, Tiere nehmen.
Da kenne ich mich leider nicht aus.
Tiere nehmen ihr Wasser quasi hauptsächlich über die Nahrung auf. Das heißt, wenn die nur Trockenfutter essen, dann kriegen die alle Nierenprobleme. Katzen sowieso, aber Hunde auch. Gib denen bitte nicht nur Trockenfutter. Sorry. Es war mir nur wichtig. Da habe ich mich die ganze Zeit aufgeregt. Immer wieder, wenn Ishikawa anfangen mit diesem Bullshit-Fact, dachte ich, nein. Nicht.
Naja, er wiederholt ihn aber auch so oft, dass da schon noch eine andere Message hintersteckt.
Das stimmt.
Aber ja, es ist kein echter Hundetipp. Nicht zu Hause nachmachen.
Das war mir wichtig, das zu erwähnen, ja, auf jeden Fall. Ja, und ansonsten, ich finde, da können wir gleich noch diskutieren mit dem nächsten Film, aber nach Innocence, finde ich, kann man auch aufhören. Innocence ist für mich so der Peak vom Look her, von der Philosophie, die ich in Ghost in the Shell mochte. Weiß nicht, da fand ich, ja, also das ist so wie der Abschluss, war für mich, auch wenn es vielleicht nicht so ist, für mich war es so ein bisschen emotional der Abschluss so. Da hat es den Peak, da waren die Charaktere am besten gezeichnet, auch Togusa, der jetzt das, war das da schon, dass er das Team übernommen hat? In dem, ich bin mir noch nicht ganz
sicher. Das wird da nicht geklärt im Moment.
Aber
es wird so ein bisschen offen gelassen.
Aber es wird auf jeden Fall gesagt, er hat auch immer weniger Zeit für Familie, er versucht da irgendwie den Spagat zu machen. In dem Film macht er sich auch einmal Sorgen.
Die letzte Szene ist quasi vor seinem Familienhaus.
Ja, und ja, das ist auf jeden Fall ein Anime-Film, den man gesehen haben kann, um, weiß nicht, damit man ein bisschen Anime versteht und damit man ein bisschen was zum Nachdenken
hat. Dass das auf jeden Fall auch Erwachsenenunterhaltung sein kann, das, auf einem sehr hohen Niveau.
Das wollte ich auch sagen, das ist mir allgemein bei Ghost in the Shell positiv mal aufgefallen, dass mal keiner der Charaktere 15 ist. Die sind alle durchweg erwachsen mit erwachsenen Problemen und erwachsenen Charakteren. Und dadurch ist das ganze Setting automatisch düsterer.
Genau, und selbst wenn es Kinder gibt, die verhalten sich dann auch entsprechend. Ja. Das finde ich halt auch gut.
Gruselig, wie kleine Roboter. Sehr oft, muss man sagen. Ja, das kann man eigentlich zu Innocence sagen. Es geht wieder um, als Fazit eigentlich, es geht wieder um den Puppet Master, schließt irgendwie aber auch gefühlsmäßig so ein bisschen an die Serie an und ist visuell absolut überragend. Vor allem, es wäre auch heutzutage noch absolut überragend, aber wenn man die Zeit bedenkt, ist es nur umso krasser.
Ja, es gab sogar so eine kleine Musikvideo-Anthology. Da haben sie die Jazz-Soundtracks über Szenen aus dem Movie geschnitten. Die habe ich mir irgendwann für 2-3 Euro geschossen. Also schon ganz nice.
Ich glaube, ich würde jetzt mal über Solid State Society reden wollen ein bisschen.
Genau, der kam dann 2006 und schließt die 2 Staffeln ab.
Ja. Also ich habe selten so erlebt, muss ich schon mal vorwegnehmen, ich will nicht spoilern, warum. Das Problem, man kann erst mal erzählen, im Film geht es darum, dass ganz viele Kinder verschwinden. Und dann wird ermitteln die halt, wo sind diese Kinder hin? Und sie merken halt, am Anfang sind ein paar Kinder weg und dann merken die immer mehr im Film, wow, sind ganz schön viele Kinder weg. Scheiße.
Warum hat das keiner gemerkt? Das war alles so ein bisschen auch unter den Teppich gekehrt und es ist halt sass.
Ja, und da geht's halt los. Also ich muss mal sagen, ich will ihn halt nicht verraten. Darum ist es jetzt schwierig, darüber zu reden. Aber der Endtwist, also es gab so einen Mitteltwist im Film und einen Endtwist. Und der Mitteltwist war cool, und in Endfist fand ich so ein bisschen,
ich verstehe schon, was du meinst. Das Gefühl war so ein bisschen ernüchternd so. Aber ich habe den Film auch mehrmals geguckt. Aber es ist auch einer der Filme, den ich irgendwie, ist nicht mein Liebling.
Ja, da geht's halt, da war es, glaube ich, nämlich der Film, wo es darum geht, dass Togusa nur noch arbeitet, nicht mehr zu Hause ist. Und dann hat er auch einmal Angst, dass dein eigenes Kind auch verschwunden ist und so. Und ja, das finde ich aber noch okay tatsächlich. Ich muss sagen, mir ging es wirklich um den Fall. Der war halt cool. Irgendwann wird halt, ich verrate nur ein bisschen den Mitteltwist. Irgendwann fänden sie halt raus, die Kinder sind so ein bisschen wie Goldminer-Farmen, werden jetzt genutzt. Also das Bewusstsein dieser Kinder. Ich sag nicht von wem, in welchem Kontext, aber die werden halt wie so Farmer benutzt für Code.
Genau.
Und
WoW Goldminer.
Genau, und das fand ich richtig geil. Da dachte ich mir, wow. Das ist mal eine coole Idee. Aber alles, was darauf danach dann aufbaut, hat das so für mich ein bisschen eingerissen. Darum muss ich auch sagen, würde ich ihn empfehlen? Ich glaube, fürs Gefühl ist.
Den muss man schon noch gucken, ja. Einfach zum Abschluss. Der geht jetzt auch nicht so lang.
Aber das war das erste Mal, dass Ghost in the Shell mich enttäuscht hat. Es ist leider auch der Start.
Ja, aber wie du schon sagst, das ist so der Kern. Damit fühlt man gut, hat man seinen Frieden. Und dann, wenn man jetzt auf die Jahreszahlen guckt, wir sind jetzt 2006 mit dem Abschlussfilm und dann kam erstmal ewig nichts bis 2013. Und da ändert sich natürlich auch viel, was so die Anime-Landschaft angeht. Vertriebswege, irgendwelche Designentscheidungen und so. Das ist dann halt alles ein bisschen anders. Und sie wollten uns dann in Arise auf modern trimmen.
Ja, ich würde jetzt auch zu Arise rüberkommen. Und bei Arise bei Rise ging es los, dass ich das Gefühl hatte, die Macher gucken immer nur noch das Letzte, was von Ghost in the Shell rauskam. Die Arise-Macher haben noch die Movies geguckt und die Netflix-Macher haben dann nur noch Arise geguckt. Denn keiner hat mir die Dedication gezeigt, wie ich jetzt die letzten zwei Wochen alles zu gucken. Ja, zu Arise kann man erstmal sagen, das sind so, sind es Folgen, sind es OVAs, sind Filme, sind eigentlich
ja,
so.
Ja, es ist ein bisschen, also es gab einmal eine OVA-Ausstrahlung, da waren es dann größere Episoden, 40 Minuten. Und irgendwann kam es nochmal fürs Fernsehen raus, da waren es dann 10 Folgen. Und da war dann auch nochmal ein paar extra Folgen. Und mittlerweile gibt es das halt als Collection. Einmal 10 Folgen oder 5-mal OVA-Folge.
Ja, ich habe es mit den 5 OVA-Folgen geguckt. Man kann ja auch erstmal über Arise sagen. Da geht es eigentlich um die Bildung des Teams. Ist eigentlich Prequel.
Genau. Würde ich auch vor Standalone Complex einordnen, so zeitlich.
Ja, und dann ist da ein, zwei Fälle so ein bisschen, die auch ein bisschen alles miteinander zusammenhängen, auf die müssen wir jetzt nicht genau eingehen. Einmal geht es um die Wahrheit, die über so ein Militärinzident herausgefunden werden muss, wo Zivilisten vermeintlich getötet wurden und die Wahrheit kommt ans Licht und dann ist da noch jemand, der mit Virus da ein bisschen rumhackt. Ich muss sagen, bei Arise, also ist mein größter Kritikpunkt ist, den merkt man auch jetzt, das war durcheinander. Mit den Plot-Twists und wer jetzt warum hier der Hacker ist und wo. Und mit jeder Folge wurde es undurchsichtiger. Und dann kam noch ein Charakter und dann wurde gesagt, aber es ist jetzt nur der Cyborg, die Drohne von diesem Charakter gewesen. Und das ist jetzt, das war jetzt diesmal gar nicht die Drohne, aber es war jetzt gehackt und es sah nur so aus. Und ich fand nichts, also bei Innocence hatte ich das Gefühl, es liegt an mir, dass ich Sachen nicht verstehe. Ich bin manchmal, vielleicht war ich manchmal zu doof in manchen Szenen. Bei Arise war es so, dass ich dachte, nee, das liegt jetzt nicht an mir. Das hier ist nur richtig doof erzählt. Sehr durcheinander alles.
Ich glaube, das ist auch der Grund, warum sie dann nochmal diese 10 Folgen Cut quasi gemacht haben. Könnte ich mir vorstellen. Einfach um das nochmal zu sortieren. Aber ich finde, man sollte es trotzdem mit den OVAs, die waren halt vorher draußen, also muss man sich daran auch messen. Das muss schon irgendwie eine Story erzählen, die man halt auch irgendwie verfolgen kann.
Ja, da ging es dann auch schon los, dass Charaktere sich so leicht verändert haben. Aber da fand ich es noch glaubhaft und die Interpretation
ja, nicht so schlimm. Also am Anfang, ich habe es ja live mitverfolgt, dann kam erstmal ewig nichts. Dann kam plötzlich News, neues Projekt. Und dann kamen halt die Designs. Und da war erstmal Aufschrei groß wegen Redesign und so. Aber ich finde, das hat mich gar nicht so gestört, weil es ist halt alles ein bisschen moderner so.
Das macht ja sogar Sinn, gerade bei Nature, die voll Cyborg ist, dass die ab und zu mal einen neuen Look hat, wenn sie einen neuen Körper hat.
Deswegen, das kann man halt echt gut machen. Und deswegen fand ich das eigentlich gar nicht so schlimm. Es ist halt eher so, die Tiefe vom Plot ist einfach eine andere als davor.
Aber da ging es schon los für mich. Also wie sie manche Charaktere, mein Lieblingscharakter bis hierhin war Togusa. Aber in Rise geht schon los, dass sie ihn wie einen Idioten darstellen und andauernd sich über ihn lustig machen. Nur weil er kein Voll-Cyborg ist. Aber er ist ja ein wichtiges Bestandteil des Teams, der diesen empathischen Part einnimmt so und das sieht, was die anderen nicht sehen. Und es wurde auch immer ganz viel betont, er ist für das da, was die anderen nicht können. So. Aber dann wird er übelst gemobbt in Horizon und muss er sich einen Spruch anhören. Weiß nicht, das fand ich schon mal nicht so cool. Aber an sich muss ich aber sagen, in Horizon waren die Charaktere noch charaktertreu. Das muss man schon sagen. Ich persönlich fand nur die Fälle nicht so cool. Also als das Team kommt leider in Arise, auch in Folge 3 oder 4 sind die dann schon ein Team.
Mhm, ja.
Denn ist das Einzige, was fehlt, eigentlich noch das Torgusa, aber mit dem arbeiten die schon zusammen, bloß da ist er noch nicht offiziell Teil des Teams. Der Fall, der sich danach erstreckt, das finde ich nicht so cool. Bin ich ehrlich, da habe ich mich gelangweilt. Gab auch einen Grund, warum ich das teilweise zweimal gucken musste, weil ich so gedanklich so raus bin mit wir machen das jetzt deswegen.
Ja, es ist auch der Film oder die Serie in dem Fall, wo die halt auch viel so in virtuellen Räumen sind und dann da sehr viel einfach nur reden.
Ja.
Das haben sie bei Standalone Complex gut gemacht, weil da gab es eine Folge, da gab es wirklich nur eine Folge, wo die komplett eine Talkshow machen in einem virtuellen Raum. Ja. Dann ist das einmal konzentriert und dann hat man das. Und hier haben sie es halt immer wieder gemacht und dadurch verliert man halt auch einen räumlichen Überblick.
Da gibt's halt, ich fand halt, eine meiner Lieblingsmomente in Rise hingegen, wo das Universum noch ein bisschen besser gezeigt wird. Da hat der Major, da muss man auch hinterfragen, aber das finde ich jetzt auch nicht so schlimm, da hat sie halt einen Love Interest, der liegt im Bett so bei ihr und es kommt raus, ist ein Prothesenbauer und der lädt sie irgendwann zu einer Party ein, dann sind sie auf so einer Party mit lauter jungen Celebrities so und er sagt irgendwann, ja, alle Leute hier sind über 70, die haben alle Cyberkörper, siehst du die, weil es war eine Hochzeit, stimmt, siehst du die Braut? Sie ist ein Cyberkörper und ist schwanger mit einem echten Baby, weil das ist, was Technik heutzutage ist. Und sowas finde ich schön. so Sachen, die das Universum anschaulicher machen, noch ein bisschen manche Sachen weiterdenken. Wie könnte das sein? Da wird es noch erwähnt, mehr als das Militär und alle anderen stecken reiche alte Menschen, die ein zweites Leben wollen, quasi Geld rein. Und das ist wahrscheinlich auch realistisch und das ist auch interessant.
Ja, gerade die Altersthematik wird ja auch öfter mal aufgegriffen.
Ja, aber dann ist halt so ein großes Thema, auch so Privatisierung vom Militär und sowas. Und da wurde es dann ein bisschen durcheinander und so gewollt. Und weiß nicht, ich wette, andere gucken das und sagen, ich bin Idiot, wenn du nicht folgen kannst, was kann der Anime dafür? Aber ich denke mir halt auch ein bisschen, ich gucke, hab's ja zweimal geguckt und auch versucht aufzupassen. Und wenn man dann trotzdem immer wieder rauskommt, dann liegt's irgendwann auch nicht mehr bei einem selbst.
Es ist lustig, dass du das sagst, weil ich habe auch viele Vergleiche gesehen zu Metal Gear Solid. Gerade im vierten und so auch. Und da ist schon was dran. Es ist halt viel Plot und hier noch eine Special Unit Force, Task Force 99 oder so, keine Ahnung. Und dann ist hier noch ein Colonel oder noch ein anderer Rang, den man dann plötzlich mit reinbringt.
Und die sind
dann aber halt viel hin und her.
Und ganz oft sind dann zwei auf einmal die gleiche Person oder dann doch nicht. Und ja. Ja, das ist halt Rise für mich. Ich finde allerdings, muss ich sagen, die ersten paar Folgen, wie das Team sich so kennengelernt hat und so, das fand ich ganz nett und sympathisch.
Ja, ich habe es auch in mein Herz geschlossen. Gerade auch nochmal beim Rewatch fand ich, es kann man auf jeden Fall machen. Tut keinem weh. Und wenn man Fan der Serie ist, kann man dem auf jeden Fall irgendwo hier und da mal was abgewinnen.
Das auf jeden Fall. Also das ist das
gerade auch was die Action angeht, ist auch ein bisschen spritziger.
Das fühlt sich auch noch an wie Ghost in the Shell.
Genau, ja.
So, jetzt möchte ich mit Netflix starten. So, was fühlt sich denn nicht mehr an wie Ghost in the Shell? Fangen wir an.
Ja, jetzt geht's nämlich schon wieder hier. 2013 und jetzt sind wir 2020. Also nochmal 7 Jahre von irgendwelchen Streamingdienste treten auf, alles mögliche Rechtskram, dies, das. Und dann hat sich Netflix es nicht nehmen lassen, auch einen Ableger zu machen.
Ja, und das ist auf jeden Fall richtige Scheiße. Also muss ich mal so sagen, ich habe zur gesamten Ghost in a Shell-Reihe weniger Stichpunkte als zur Netflix-Serie, was da alles schiefgelaufen ist. Es geht erstmal damit, oh Gott.
Der Hass macht dich stark.
Ich möchte erstmal die erste Szene anfangen. Schnitt, wir sind nicht mehr Japan, wir sind Amerika. Finde ich schon mal nicht so schlimm. Wird nicht richtig gesagt, aber finde ich nicht so schlimm. Mal was anderes ist ja okay. Sie haben ein neues Teammitglied, ein schwarzer Bro. Er heißt Slapstick.
Ja.
What the fuck? Aber sie nennen ihn so, weil er so dumm ist. Sie sind das krasseste Special Force Team, die ganze Zeit diskutieren, ob sie wen sie im Team haben wollen und nicht. Und dann nehmen sie den erstbesten Söldner, die ganze Zeit fuck yeah schreit, in die Luft ballert und Slapstick heißt. What the fuck? Und ihre erste Mission ist, was wollen sie holen? Sie wollen Bier holen.
Ja, genau.
Fucking Bier.
Das fängt es schon so an. Die fährt mit ihrem Buggy nach Palm Springs, irgendwie halt aber in der Zukunft, poppt sich erstmal so ein Budweiser auf, feiert irgendwie Amerika, so nachgefühlt. Und dann kommen die anderen und droppen ihre One-Liner und machen die ganze Zeit so Marine-Film-Bro-Action.
Ja, und feiern so, ja geil, wir haben Kasten Bier, geil. Genau.
Und dann kommen irgendwelche Mad Max-Raider-Typen auf LKWs an.
Und ballern random durch die Gegend. Ey, und das ist so krank, vor allem weil sogar in der Serie noch erklärt wird, dass es Cyborg-Nahrung und Getränke übelst teuer und selten sind. Und das normal Essen und Trinken für die eher so einen nostalgischen Wert hat, aber überhaupt keinen Wert hat. Aber geil, Bier. Da dachte ich erstmal, wenn aus einer Special Unit Beer Bros wären.
Ja, und die ersten Gegner sind ja dann auch irgendwelche College Jocks, die original so Football-Helme aufhaben und Trikots und alles Mögliche.
Ja, oh. Und da geht's los, es wurde richtig Netflixisiert, könnte man sagen. Dann geht's los, wie haben sie unsere Charaktere verändert? Erstmal, ich möchte mit dem Chief anfangen, Aramaki. Der wurde sehr charakterisiert, gibt sogar ein Gespräch mit ihm in der Originalserie darüber, wo er erklärt, er würde sich nie wieder auf eine Beziehung einlassen, weil er mit seinem Job verheiratet ist und die nächste Generation weisen will. Auf einmal hat er eine Ex-Freundin, die 50 Jahre jünger ist, die aber, was auch nie wieder thematisiert wird in der Netflix-Serie, das wird nur erwähnt, ja, ist seine Ex, so eine Amerikanerin, die Mitte 20 ist oder so, die er weggemacht hat, keine Ahnung, was denken die sich, ist das cool, soll das cool sein, wenn jetzt der alte Chief so eine junge Amerikanerin, mit der eine Beziehung hatte, weil er ist so ein krasser Typ?
Ist einfach Leonardo.
Ja, es passt überhaupt nicht zum Charakter. Es ist kompletter Schwachsinn, der würde diese Scheiße nie machen. Der würde nicht mal eine stilvolle Frau in seinem Alter, die er wirklich liebt, würde er trotzdem nicht machen, weil sein Job ihm wichtiger ist.
Da gibt's auch eine Folge, wo er so eine alte Bekannte wieder trifft.
Also, dann geht's weiter. Der Major wird immer weiter sexualisiert, die steht die ganze Zeit nur, da wird noch erzählt, ja, sie hat einen Mann nach dem anderen, macht die alle weg, so, what the fuck? So, ich meine nicht.
Am Anfang geht erstmal so ein Scanner von Batuu, wo sie durchgescannt wird und dann kommen da so Emojis und da steht dann Hot Chick oder so.
Ja. Ey, dann geht's auch los. Togusa ist erstmal geschieden.
Ja.
Und also da denke ich mir auch, sein Charakter war, er war der Family Man. Er bringt das Empathische in die Fälle und ins Team. Und dann das Erste, was er ist, ja komm, er ist geschieden und hat jetzt auch kein Fukuhila mehr.
Nee, er macht jetzt krasse so Karate-Moves.
Ey, das habe ich auch irgendwann in der Serie, völlig ohne Kontext, macht der Original Bruce Lee-Move mit dem Bruce Lee, mit diesem Geräusch, nachdem er jemanden in die Eier gekickt hat. Auf was für einem Drecksniveau sind wir denn hier angekommen? Von irgendwelchen philosophischen Gesprächen mit AIs zu, er tritt wem in die Eier und schreit wie Bruce Lee. Also wirklich, das kannst du dir doch nicht ausdenken. Denn ich möchte auch mal sagen, das nicht wie Levius von, das war komplett CGI animiert, sah okay aus. Das hier war komplett CGI animiert und sah richtig scheiße aus.
Hatte so eine ganz komische, glatte Puppenoptik so, aber nicht im guten Sinne.
Ja, sah aus wie eine Folge die Muppets, wenn die
sich bewegen. Ja, so Kindercartoon Animated Series, so kann man sich das vorstellen.
Ey, ja, denn was denn, dass sie den Vibe nicht verstanden haben, siehst du schon beim Intro, dass es das erste ist, was auf Englisch ist. Von allen Intros ist das erste.
Der 3D-Druck, ne, mit so einem Rap.
Ja, und das Schlimme ist, pass auf, vom zumindest die Season 2 von Netflix finde ich das Intro echt scheiße. Season 1, muss ich sagen, ist ein geiler Song, aber ist nicht Ghost in a Shell. Du kannst doch nicht denn das erste Mal anfangen, ein standard-englisches Intro zu machen, was null technisch klingt und eher so ein bisschen Raps-groovig ist.
Da muss man halt aber auch deliveren, das machen sie nicht, ja.
Ja, aber ich weiß nicht, wenn du schon am ersten Song merkst, die haben die Serie nicht verstanden, dann geht schon darüber weiter, dass die alle jetzt Gesichtsanimationen haben und alle schreien so von Auto auf Auto nach vorne, wo es vorher sie nie den Mund bewegt haben und sich über Gedanken unterhalten haben. Nee, jetzt schreien sie coole One-Liner von einem Auto zum anderen. Und hast du gesehen, wie ich ihn weggeballert habe? So, das ist vielleicht kein One-Liner, aber so die Mentalität der Serie. Und das finde ich ganz dolle schlimm. Und dann, das spoiler ich auch. Die spoiler ich jetzt zu Tode. Ist mir scheißegal, diese Dreckscheiße.
Ja, hau raus.
Dann geht's darum, dass da Superhumans sind. Da geht's schon los. Die sind auf einmal super krass. Die sind körperlich überlegen. Es sind die krassesten Hacker. Die sind super schlau. Die schießt so eine Salve Maschinengewehr auf ihn und er berechnet seiner IV, wie er ausweichen muss. Total unmenschlich. Und das erste Mal, das ist noch das, muss ich sagen, zwei Szenen im Anime fand ich ganz cool. Das erste Mal, wenn so ein Superhuman gezeigt wird und wie unnatürlich er sich bewegt, wie so eine Puppe oder so.
Ist auch eine weirde Szene so.
Ist eine weirde Szene, aber ist ganz cool.
Ich finde auch, dass sie die Idee weiterspinnen. Das haben wir vorhin noch angesprochen. Dieses Verschmelzen von Maschine und
Singularität. Mensch.
Genau. Dass das jetzt aufgegriffen wird, das ist ja an sich auch eine gute Theorie und auch mit diesem Sustainable War, dass AI irgendwann Krieg führt gegeneinander. Das sind ja an sich gute Grundplotlines, aber die machen halt absolut gar nichts raus. So.
Ja, das Problem ist vor allem, die nennen sie dann Superhuman. Erstmal schon, dass sie, die werden über den Superhuman-Fall aufmerksam, weil sie original sich dachten, noch Matrix, Agent Smith, das ist geil. Und dann original Agent Smith, wirklich, original Agent Smith, gleiche Frisur, gleiches Outfit, gleiche Sonnenbrille, gleiche Art zu reden, bloß er heißt John statt Agent. Weil das ist ja, weil das gibt ihm Charakter. Nee, das ist nicht wie Agent Smith, das ist ja John. Seine Eltern haben ihn immer Johnny genannt. Der, weißt du nicht mehr, diesen Sommer damals am See mit Johnny?
Das ist wahrscheinlich wie Max Mustermann so.
Ja, ist es ja wirklich. Aber trotzdem, Alter, dass sie ihn John Smith nennen und er original Agent Smith ist, haben sie einfach einen Charakter geklaut. So plakativ, wie man einen Charakter klaut.
Erst inspiriert sich Matrix von Ghost in the Shell und jetzt andersrum so.
Ja.
Das ist aber irgendwie ganz komisch.
Ja, und dann geht's aber noch weiter, denn diese Superhumans sind komplett nicht konstant in dem, was sie können. Der erste Superhuman, da hattest du das Gefühl, der ist wie ein Gottcharakter. Bis die den besiegt hatten, da hattest du richtig so ein unangenehmes Gefühl, scheiße.
Ja, er ist dann auch noch in Quarantäne so, dass man merkt, jederzeit, jeder kleinste digitale Weg nach draußen könnte schon Ende sein von der ganzen Operation. Da hattest du halt so eine Fallhöhe, so.
Ja. Und dann geht's aber immer weiter mit den Superhumans, dass immer mehr gewürfelt wird, was die noch können. Denn in der einen Szene weicht er denn keiner Kugel mehr aus, auch wenn der vorher 100 Kugeln ausgewichen ist. Der nächste kann nicht mehr ausweichen. Der nächste wird gehackt. Das ist einfach nicht konstant. Und es wird, vielleicht habe ich da nicht aufgepasst, dann tut's mir leid. Aber wird in der Serie jemals erklärt, warum Superhumans so super sind? Warum sind die so stark?
Sie sind einfach eine Sentinel-KI, die Cyberkörper hat.
Also ja, aber sie haben ja nur die Cyberhörner, die Leute. Das wird ja gesagt. Die haben nur Cyberhörner, quasi ihr Geist wird erweitert. aber dass die auf einmal ihre Knochen bewegen können, ohne dass die brechen und so, das macht doch alles keinen Sinn. Einfach.
Ich hab nee, die das ganze sind einfach Maschinen, also Full Cyborgs mit KI drin, glaube ich.
Nee, nee, so würde ich das interpretieren. Wird explizit gesagt, das sind Leute, die nur ein Cyberhirn haben. Also keine andere.
Aber, also meinst du Fleischkörper?
Ja, reiner Fleischkörper. Dann bewegen die sich wie komische Cyborgs so in den. Wie
also, wenn das wirklich so ist, wäre es noch stranger.
Ja, das ist.
Ich habe mir das immer so erklärt, okay, die sind halt.
Nee, nee,
okay.
Da wurde explizit gesagt, wie kann jemand, der nur ein Cyberhirn hat,
sich. Vielleicht so habe ich bewegen. Mir die Erklärung selber gedacht, weil das mein Hirn nicht aushalten konnte.
Nee, ist kompletter Bullshit. Das, und dann. Es wird auch nicht richtig erklärt. Es kommt irgendwann, wir kommen gleich noch auf den Antagonisten der Serie, da kommen wir mit dem gleichen, ach, das wird noch so scheiße alles. Aber darauf habe ich die ganze Zeit gewartet. Ich dachte, ach cool, Superhumans, es klingt interessant, der ist auch cool inszeniert. Und dann wird es nicht erklärt und nicht erklärt und nicht erklärt. Und am Ende kommt diese komische Scheißgeschichte, die ich gleich noch für euch zusammenfasse. Aber wirklich, danach, nach Superhumans dachte ich, cool. Und dann ging es direkt bergab. So, jetzt komme ich noch, ich habe hier noch Notizen, ey. Warte mal. Und das Intro auf Englisch wird. Ach so, jetzt kommen wir zur Backstory.
Mhm.
Dann finden sie heraus, also die Superhumans kommen irgendwie über so ein Programm oder so eine Website, die so ein Jugendlicher programmiert hat. Dann gehen die zu dem Jugendlichen. Dann sagt er, das habe ich auf dem Schulserver von einem anderen Schüler programmiert. Dann lernt man diesen Schüler kennen mit Flashbacks.
Ja, und dann sind wir schon wieder in der Highschool.
Wieder an der Highschool. Das ist genau der Fehler. Das, was Ghost in the Shell besser gemacht hat. Nee, ja. Wir brauchen Teenager. Ich sehe schon richtig diesen Netflix-Verantwortlichen.
Wir brauchen so einen Emo-Jungen.
Ja, ja, Anime, das gucken keine Erwachsenen. Das gucken nur Kinder. Das heißt, die müssen sich, das muss relatable sein. Da müssen auch ein paar Jugendliche kommen, spielt an der Highschool. Und, weißt du was? Das Team braucht auch ein neues Mitglied. Neben Slapstick, den lustigen Schwarzen, der die ganze Zeit in die Luft ballert und Bier saufen will, brauchen wir noch so ein cutes, ja, es ist so ein nerdy Girl mit pinken Haaren. Ja, ja, die ist echt krass in Hacken. Ja, lol. Und die ist auch noch richtig verliebt in den Cyborg. Das wird Bombe. Die Gags. Oh, ich sehe sie schon. So saßen die da und dann haben die jetzt auch noch so ein komisches Hacker-Girl im Team, wo ich die gesehen habe und dachte mir, du wirst sterben, weil du entbehrlich bist.
So. Dabei macht es überhaupt keinen Sinn, zwei Hacker zu haben.
Ja.
Also es macht erst einfach alles keinen Sinn.
Ja, es ist kompletter Schwachsinn. Und dann an dieser Highschool. Was braucht eine gute Netflix-Serie? Genau, einen sexuellen Übergriff. Warum sollte man in einer Science-Fiction-Serie, wo es um Zukunftsvisionen geht, auch sich damit beschäftigen, wenn der Ursprung für den Bösewicht ist, dass die Mitschülerin, in die er verliebt ist, vom Lehrer vergewaltigt wurde? Habe ich gesagt, boah. Mein Gott, und dann soll man, dieser Drecks-Emo-Junge, dann wird auch nie erklärt, wie er das alles programmiert. Die einzige Erklärung ist, ja, der ist eine Woche nicht vom Computer aufgestanden, sagt die Mutter.
Und muss dann, man einfach immer hinnehmen.
Und dann programmiert er ein Programm, was Leute connecten kann, so ihre Brains quasi zu einem gemeinsamen Strom, womit die Leute online töten können oder sonst was können. Und anscheinend irgendwie hat er da auch Superhumans erklärt, aber wird nicht richtig erklärt. Ist ja auch scheißegal. Ist ja nur für die Action-Szenen, dass die da ein bisschen Gegner haben, die nicht sofort besiegt sind. Aber das ist der Grundplot. Seine Mitschüler wurden vergewaltigt, deswegen schreibt er dieses Programm und daraus kommen die Superhumans und so. Da dachte ich mir, wirklich, das ist jetzt die Base von dieser ganzen Netflix-Serie. So ein Scheiß, da können die doch ihre Serien machen, wo irgendein Mädchen sich umbringt auf Netflix und dann irgendein böse WhatsApp-Nachrichten schreibt. Da gibt's doch diese Netflix-Serien. Warum müssen sie das jetzt bei Ghost in the Shell reinquetschen?
Weil das halt im Trend war.
Ja.
Das ist so ein richtiger Netflix-Baukasten-Prinzip-Entscheidung
ja, gewesen. Ja, also wirklich, das ist richtig eine Beleidigung. Und ich stell mir vor, wenn man da jahrelang drauf gewartet hat, dass es mit Ghost in the Shell weitergeht und dann sieht man diese Scheiße, das tut mir so weh im Herzen. So, dann, ja, die Standardsachen. Rape, Krankheiten, abusive Eltern und Social-Media-Kritik. Und wir haben die Netflix-Serie fertig. So kam mir das vor. Denn auch vorher, ich habe so einen schönen, da gibt's auch eine omnipotente AI in dieser Netflix-Serie. Und vorher haben die Dialoge geführt mit Philosophen, wo die sich gegenseitig widersprochen, zugestimmt haben, wo so ein Gespräch 10 Minuten ging und du dachtest, du bist ein besserer Mensch, wenn du fertig geguckt hast. Ich habe mir ein Zitat aufgeschrieben, wie die auf eine große Frage die AI antwortet im Netflix. Ja.
Okay.
Sie antwortet mit einsilbigen direkten Antworten, ja, nein, ja. Was zur Hölle? Welche Ghost in the Shell AI hätte jemals sich so verständigt? Keine.
Vor allem, wenn das nochmal locker 10 Jahre später spielt als die Serie.
Ja, also das ist unglaublich. Sinnlos. Und dann gibt's noch einen Twist. Denn diese 3 Millionen Menschen, die in seinem scheiß Mobberforum sind, womit der Leuten das Hirn brutzelt, den gibt er einen Holo-Knopf. Jetzt kommen wir zu der unrealistischsten Scheiße, die ich jemals in einer Serie oder einem Film gesehen habe. Denn Spawn über jedem Handgelenk von 3 Millionen Menschen ein roter Knopf und keiner drückt ihn sofort. Was zur Hölle? Das würde niemals passieren. Ich würde sofort drücken. Würdest du nicht, wer von euch würde nicht sofort drücken, wenn er einen roten Knopf auf einmal am Arm hat, der ihm wächst? Natürlich würde man da sofort drücken. Dass da nicht jeder sofort drückt, ist das Unrealistischste im ganzen Ghost in the Shell Franchise, sag ich so, wie es ist. So. Und dann am Ende dann auch noch so diese Singularität, was du sagst, denn dieses möchte gern philosophische Ende, es hat Mass Effect 3 besser hinbekommen und das fanden schon alle scheiße. Das fanden schon alle scheiße.
Ja, safe.
Und das hier ist das gleiche Ende in noch beschissener, noch plakativer. Alter Falter. Also wirklich, die Netflix-Serie ist nur eine Beleidigung. Da gucke ich lieber Boruto.
Ja, das ist schon.
Da gucke ich lieber Boruto. Das hat wenigstens Filler-Folgen, die gut sind.
True.
So, aber wirklich, diese Serie hat einfach nichts verstanden, was Ghost in the Shell ausmacht. Und hat auch noch Charaktere. Hier, der eine ist im Rollstuhl gelandet. Was ist denn das für eine Zeitebene? Die führen irgendwelche drecksneuen Charaktere ein und die man mag, zeigen sie nicht und ach, der landet noch im Rollstuhl. Und in dem Film wird jeder 5-mal umgebracht in der Explosion und hat überlebt.
Das ist halt ein Actionfilm.
Und dann wird immer gesagt, ja, Tachikoma hat mich gerettet. I was there, man. There was no Tachikoma. No Tachikoma. Wirklich Aramaki, der ist mal so eine Brandbombe und er sagt wirklich, ja, Tachikoma hat mich gerettet. Aber man hat doch die Szene gesehen, dass er in eine Limousine einsteigt. Und da das ist
einfach die Gefängnisfreikarte.
Ja, also wirklich. Kann als Tachikoma kann der Kunst des Tausches wahrscheinlich.
Das ist anders. Wie Nanomachines. So, das passiert einfach. Musst du hinnehmen.
Nanomachines mag ich.
Auch wieder im Metal Gear Solid die ganze Zeit. So.
Ja, also ich muss
das ist einfach viel zu viel Asspull.
Ja, es sind einfach biersaufende Jugendliche, die irgendwelche Emo-Probleme haben. Der Hauptbösewicht sieht auch aus, Alter. Als hätte er sich, als wäre er beim Friseur von Sasuke, aber allgemein als.
Ja, genau, deswegen meine ich so ein Emo-Kids.
So, als würde den ganzen Tag Avril Lavigne hören und so Blink 182 und erzählen, wie scheiße das System ist.
Du verstehst meine Schmerzen nicht.
Ja.
Und genau das, so geht er an die Sache ran.
Also wirklich. Also ich kann aber sagen, Ghost in the Shell insgesamt ich ziehe mal so mein Gesamtfazit. Ich verstehe auf jeden Fall, dass es so ein Klassiker ist. Ich verstehe vor allem, warum die alten Sachen so eine Klassiker sind. Und mir tun aber die Fans sehr leid. Weil ja. Arise, ich würde schon Arise nicht so mega empfehlen wollen, vielleicht so, um zu sehen, wo die Charaktere herkommen. Aber auf jeden Fall, die Netflix-Serie ist wirklich, Alter.
Da ging mein Herz auch auf Grundeis. So, das war richtig, hat geblutet. Vor allem auch so lange und dann theoretisch ja Netflix-Money, da hätte man echt viel machen können.
Ja.
Aber es wurde einfach.
Sie hätten einfach die neuen Charaktere Slapstick und dieses pinkhaarige Girl, von dem ich mir nicht mehr den Namen gemerkt habe, weil sie so unwichtig ist.
Bestimmt Data oder so.
Ja, keine Ahnung, hier Nerdy Girly. Jedenfalls hätten sie die weggelassen und lieber über die Charaktere, die jetzt im Rollstuhl sind oder so, hätten sie stattdessen über die noch eine Folge gemacht und so ein bisschen Fanservice. Es gibt ja schon die Charaktere. Die Leute lieben die Charaktere. Es gab so viele Spin-Offs, immer wieder kam zurück und war zumindest so erfolgreich, dass die Leute sich dachten, wir bringen noch mal was und noch mal. Und dann so auf die alten Charaktere zu scheißen, also wirklich, nee. Da wünschte ich mir lieber, dass Disney Ghost in the Shell gemacht hätte und das so angegangen wäre wie Bleach heutzutage, dann wäre es nämlich gut geworden. Das
wäre nice, ja.
Ja.
Aber ja, so ein bisschen Hoffnung. Ich weiß, es ist hart im Moment als Ghost in the Shell-Fan, aber es gab jetzt letztens eine Ankündigung zum 30-jährigen Jubiläum, dass nächstes Jahr ein neuer Ableger rauskommen soll, und zwar diesmal von Studio Trigger, mit den Leuten, die auch bei Dandadan und Killer Killer und sowas mitgemacht haben. Das heißt, da bin ich ein bisschen, habe ich irgendwie mehr Vertrauen vielleicht drin, oder es kann einfach auch nicht schlechter werden, oder? Das ist jetzt meine Vermutung, und ich hoffe einfach, dass es jetzt einfach besser wird und dass die sich da mal ein bisschen zusammenreißen und vielleicht ein bisschen auf die älteren Sachen beruhen. Das heißt auch nur so Ghost in the Shell, also ist auch mehr am Manga, und auch die Designs hat man schon so ein bisschen gesehen in dem Teaser, in so kleinen Zwischenframes, dass es halt sehr, ich würde sagen, überzeichnet ist, aber es passt zu Studio Trigger, also das können die schon gut, das animationstechnisch wird es, glaube ich, nicht so das Problem, ist auch nicht mehr dieses CGI dann wahrscheinlich, und ja, ich bin gespannt. Ja. Es wird eine TV-Serie, so viel weiß man schon.
okay, das ist interessant. Ja, ich würde mir halt vielleicht, weiß nicht, erstmal, dass sie alles, was in Netflix passiert, wegignorieren, dass das nie stattfand.
Ja.
Das wäre erstmal wichtig. Und ansonsten, eigentlich, was man sich so wünscht, so Case of the Day mäßig, vielleicht eingrößen, das würde ich mir so wünschen.
Genau, ja, ich werde auf jeden Fall noch den Manga dann nachholen. Bis dahin, wenn das wirklich näher dann daran ist, weil das andere ist ja oft auch einfach frei interpretiert. Dann ist ja da noch eine Story, die auf jeden Fall schon mal vorgegeben ist und da kann man dann gucken.
Ich habe mich ja gefragt, ob es da noch so eine Detectives Novel gibt oder sowas, was man
zocken könnte. Es gibt zu dem, ach so, zum Zocken weiß ich ja nicht. Es gibt so ein paar Shooter, dann gibt es noch so ein altes PS2-Game und es gibt noch so einen MMO-Shooter online.
Ich hätte mir eher so ein Ace Attorney-mäßiges Rätselspiel oder so. Oder das,
ja, so ein bisschen, Psychopath hat ja auch so ein Visual Novel-Game. Ja, sowas in die Richtung würde sich anbieten.
Das wäre ganz cool. Ja, ich glaube, ist auf jeden Fall mal cool, als Fazit noch, ist auf jeden Fall auch mal cool, so eine Lücke vom Pile of Shame so geschlossen zu haben, eine Bildungslücke. Und wir haben uns auch überlegt, dass wir es zukünftig auch öfters mal machen und vielleicht dann auch mal ansagen, was wir über eine Season für eine Bildungslücke jeder schließen und am Ende der Season das noch als Spice oben drauf als Bewertung,
weil genau, es kommt ja auch nicht jedes Season. Ich finde das auch cool, wenn man so beim anderen immer sieht, wie er so auf Sachen reagiert und dann hat man selber, als der es schon gesehen hat, ja auch mal noch einen Check. Wie hat der Zahn der Zeit daran genagt oder nicht? Und ist das vielleicht ein Klassiker oder gibt es mittlerweile bessere Sachen? Ist das überholt?
Ja, na gut. Dann würde ich sagen, für heute war es das erstmal. Wir hören uns wieder. Bis dann. Kampai.
Genau, macht's gut. Wake up on the lays on the sun. Hey!